Hallo, ihr hört den Gamers Global Podcast und zwar einen Prototyp oder die Premierenausgabe, nennt es wie ihr wollt. Wir wollen uns heute ein bisschen über Spiele unterhalten und über alles, was so mit der Games-Welt zu tun hat. Und dazu haben wir uns hier versammelt in illustrer Runde. Zunächst mal wäre da der Alex Hassel. Hi Alex.
Guten Abend.
Dann hätten wir da noch den Fabian Knopf.
Guten Abend.
Und, den ihr gerade gehört habt, Philipp Spilker, dessen Flachwitze so peinlich sind, dass selbst Mario Barzi nicht sofort tragen würde.
Danke, ich sehe das als Kompliment an. Hi. Außerdem werden wir im Gamers Global Podcast immer mal einen User zu Gast haben. Einen der Leute, die Gamers Global überhaupt zu dem machen, was es eigentlich ist, nämlich zur Redakteure- und Spielerseite. Und da hat es heute in die Premierenausgabe 3 goldene Regeln geschafft. Und 3 goldene Regeln, verrat uns doch mal, wie du eigentlich wirklich heißt.
Ja, guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Ich bin der Bernd, kann man auch auf dem Gamers Global Profil von mir nachlesen. Hi.
Hallo Bernd.
Hi Bernd.
Wie kommt man auf den Namen 3 goldene Regeln? Was heißt das? Was bedeutet das? Und was sind die 3 silbernen Regeln?
Ach Gott, die 3 silbernen Regeln, weiß ich nicht, die habe ich ja nicht aufgeschrieben. Die 3 goldenen Regeln sind mal letztes Jahr im Oktober entstanden, wo ich mir ja nach dem Genuss von dem damals erschienenen Divinity 2 und Venetica gedacht habe, Mann, die Spiele könnten so viel besser sein, wenn sie denn fertig gewesen wären. Insofern ist Regel 1, warte auf alle Fälle auf den Test deiner Spielezeitschrift deiner Wahl oder natürlich bei Gamers Global. Lese genau die Hinweise über Bugs, bevor du dir ein Spiel kaufst. Regel 2, wenn im Testbericht von vielen Bugs die Rede ist, kauf das Spiel nicht, ganz egal, wie toll es ansonsten bewertet wurde. Und Regel 3, warte, bis das Spiel als Budgetversion auf den Markt kommt, beziehungsweise anderweitig billiger. Sollten in der Zeit bis dahin die Patches für das Spiel veröffentlicht worden sein, die die Fehler beheben, dann und nur dann kauf das Spiel.
Boah, hast du das auswendig gelernt? Das kam ja wie als ob du mit diesen Regeln geboren worden wärst.
Nein, ich habe damals ja meinen Blog angefangen und gerade mal ein bisschen drin gelesen.
Ah, okay.
Ich habe noch eine andere Religion neben den 3 goldenen Regeln.
Aber dass Venetica besser geworden ist jetzt, das hast du schon mitgekriegt, oder? Also es lohnt sich.
Das habe ich mitgekriegt, ja. Muss ich bei Gelegenheit wohl nochmal nachholen.
Du bist also Rollenspiel-Fan?
Unter anderem.
Was heißt denn unter anderem? Was spielst du noch gerne?
Alle möglichen Arten von Actionspiele, Rennspiele, ja, das sind so hauptsächlich die Sachen. Ein gutes Adventure sicher auch mal.
Ich habe irgendwann mal mitbekommen, dass du dich mit iPhone auseinandergesetzt hast, beziehungsweise mit Apps.
Ja.
Wie sieht's da aus? Bist du Programmierer?
Ich bin Softwareentwickler, allerdings nicht in der Apple-Welt, sondern mehr so C-Sharp, Windows-Applikationen und ja, nebenbei noch ein bisschen Musiker und versuche da gerade ein bisschen in diese Richtung weiterzugehen. Aber Apps, ja, es ist ein schwieriges Thema und nebenbei das anzufangen ist dann doch ein bisschen zu viel Overhead.
Was für Musik machst du oder kann man das ganz schwer beschreiben, so vom Stil her? Einfach nur mal so, damit man es jetzt schon mal weiß, vielleicht hören wir ja in ganz vielen Wochen, Monaten mal groß von dir in den Charts.
Findet man dich auf iTunes, damit die 20.000 geschätzten Hörer, die uns nachher hören werden, auch wissen, wo sie ihr Geld ausgeben können?
Klar, natürlich. Mensch, schaut nach Blindflug, www.blindflug.de, um jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Jetzt reicht's aber hier.
Dann schauen wir da alle mal drauf und fragen aber natürlich auch noch die Frage aller Fragen. Wie bist du auf Gamers Global gekommen und was machst du so auf Gamers Global?
Ich bin drauf gekommen, als ich mich mal schlau machen wollte bezüglich dem ersten Download-Content von Dragon Age damals. Hab dann über die allseits bekannte Suchmaschine Google den Artikel von Mick Schnelle gefunden. Dachte mir, Mensch, den kenne ich doch noch. Ja, bin auf die Seite gestoßen, dachte mir, das Konzept ist sehr spannend, melde ich mich mal an und bin jetzt mittlerweile auch schon bald mein erstes Jahr, habe ich bald voll. Was ich mache, ich habe mich durch das, dass ich eben auch diesen privaten Blog habe, dann ziemlich schnell für die User-Artikel-Karriere entschieden und habe leider viel zu wenig Zeit, da noch mehr zu schreiben.
Dann erstmal schönen Dank für diese Infos. Aber
danke Bernd, wir treffen uns nächste Woche wieder. Nein. Schneiden wir raus. Ey, das Geile ist, ich kenne mich ja überhaupt nicht mit Schnittprogrammen aus, ja. Also das kann sein, vielleicht sollten wir, als Überlegung sollten wir schon am Ende des Podcasts irgendwie noch frohe Weihnachten wünschen, weil bis ich damit fertig bin.
Dann einfach an Christoph weitergeben.
Ja, der wird sich freuen. Bernd, erzähl uns doch mal, was hast du aktuell gespielt?
Zuletzt habe ich Mafia 2 durchgespielt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Versuche mich gerade aktuell an Assassin's Creed 2, was ich ja mehr oder weniger nachhole, weil so brandaktuell ist es ja doch nicht mehr.
Dann erzähl uns doch erstmal, wieso du Mafia 2 sehr gut fandest. Was hat dir daran gefallen? Fandest du es genauso gut wie dem Vorgänger? Erzähl einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen deine Erfahrung.
Ich fand's genauso gut wie den Vorgänger, kann ich schon so sagen, auch wenn der schon eine Zeit lang her ist. Mir hat's deswegen so gut gefallen, weil es eben kein GTA ist, um gleich mal in diese Vergleichsschiene zu fahren.
Du spielst darauf an, dass es eigentlich ein Sandbox-Spiel ist, wo man keine freie Welt hat, oder beziehungsweise man kann nicht das machen, was man eigentlich will die ganze Zeit. Man ist schon ziemlich beschränkt.
Ja, also ich persönlich will das eben genau nicht. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich in GTA reinsetzt in die Karre und versucht, alle 100 Supersprünge oder wie sich das da nennt, zu finden, sondern ich fand eben sehr gut diese Konzentration auf die Story. Und ich vermisse diese offene Welt nicht.
Ich fand ja bei Mafia, dem allerersten Teil, die Atmosphäre einfach unglaublich geglückt. Auch wenn die Grafik damals ja noch sehr eingeschränkt war, habe ich mich da irgendwie wirklich gefühlt, wie als wäre ich wirklich in dieser Welt. Findest du, das ist den Entwicklern beim zweiten Teil wieder genauso gut gelungen, oder mussten da trotz besserer Grafik jetzt irgendwie Abstriche gemacht werden? Was ist da deine Meinung?
Also bei mir hat es ganz gut funktioniert. Was ich natürlich beim ersten Teil erlebt habe, viele würden sagen, das waren KI-Aussätze. Ich fand es sehr spannend. Ich hatte so eine Verfolgungsjagd, wo mir dann die Polizei, die hinter mir fuhr, irgendwie seltsam gesprungen ist, über die Brücke hinweg und dann unten im Wasser hin und her gefahren ist. Sowas habe ich leider nicht im zweiten Teil erlebt. Es war wohl eher Zufall.
Sowas habe ich mit der Demo von Mafia 2 aber erlebt. Weil da hat in diesem Demo-Level, in dieser Brauerei, dass man spielen konnte, oder war das eine Distillerie?
Auf jeden Fall irgendwas mit Alkohol.
Ja. Da gibt's ja eine ziemlich große Schießerei. Und als ich dann irgendwie diesen Raum geleert hatte und endlich weitergehen konnte, sah ich auf einmal einen Typen, der also schon tot auf dem Boden lag, aber da einen kleinen Stepdance auf dem Boden hinlegte und sich ständig im Kreis drehte. Und dabei auch immer noch irgendwie schrie, dass da irgendwie ein Gegner im Raum sei und dass man den doch mal bitte schnell erledigen solle. War auch ein schöner kleiner Bug.
Ist mir aber auch in der Vollversion, hatte ich solche Bugs nicht. Also ich habe die Vollversion auf der 360 durchgespielt und irgendwelche größeren Glitches oder Bugs sind mir nicht aufgefallen.
Kann ich bestätigen. Wie hat's dir denn gefallen, Alex?
Ich fand's super. Also vor allen Dingen, ich habe den ersten Teil, habe ich, glaube ich, maximal 30 Minuten mal gespielt. Ich hatte mir den damals als Budget-Titel geholt und bin dann, glaube ich, bei der ersten Aufgabe an der Steuerung verzweifelt und hab's dann frustriert in die Ecke geworfen. Und der zweite Teil, muss ich sagen, bin ich echt hin und weg. Er fängt zwar langsam an, aber steigert sich. Und wie Bernd das auch schon gesagt hat, vor allen Dingen, wie sie die Story rübergebracht haben. Ich finde, sie haben das Kunststück fertiggebracht, mit Mafia 2 den Titel rauszubringen, der eine viel bessere Hommage an den Paten ist, also an den Film, als das eigentliche Spiel zum Paten. Wer sich dran erinnert, der Pate 2 ist ein ganz schlimmes Spiel gewesen. Ist, glaube ich, auch in unserer Flop 10 Liste ziemlich weit oben gelandet. Und von daher fand ich Mafia 2 in der Beziehung richtig großartig. Ich bin großer Mafia-Fan. Ja, dieses ganze Setting, Flair und viele kleine Hinweise auf diese Filmwelt hat mich echt begeistert.
Dann werde ich mir das doch wohl auch nochmal zulegen müssen. Bisher mangelt es noch an Zeit. Aber ich fand den ersten Teil auch schon sehr toll. Wobei ich mich am meisten dann schon noch an das wirklich einschneidende Ende des ersten Teils erinnere, mit dem ich so nicht gerechnet hätte, und an das Autorennen. Das, glaube ich, die meisten Leute einfach in Verbindung mit Mafia nennen, weil das ein dermaßen frustiges Autorennen war.
Kann mich ja jemand darüber aufklären, als jemand, der Mafia nur eine halbe Stunde gespielt hat?
Du musstest halt in einer Mission ein Autorennen absolvieren und dabei Erster werden. Und dein Auto war aber irgendwie sabotiert, oder? Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung, Bernd?
Ach Gott, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass das mit einem Patch entschärft wurde, wobei ich das schon vor dem Patch nicht so wahnsinnig schlimm fand. Ich fand eigentlich die Mission, die direkt davor war, wo man dieses Auto durch die ganze Stadt erstmal fahren musste, die fand ich damals persönlich schwerer.
An die kann ich mich nicht als besonders fruststeigernd erinnern. Aber dieses Rennen, oh.
Also in der Beziehung ist Mafia 2 ja dann doch recht harmlos. Also ich bin ohne Probleme durchgekommen. Ich glaube, ich bin vielleicht bei der ein oder anderen Mission bin ich mal kurz gestorben, aber ansonsten hatte ich keine großen Probleme. Was ich ein bisschen nervig finde, oder was aber generell, was ich nervig finde, sind so Schleichmissionen, wo man halt nicht entdeckt werden darf. Das ist einfach nicht mein Genre und dementsprechend laufe ich da schnell ins Verderben. Aber ansonsten fand ich den Schwierigkeitsgrad nicht allzu fordernd.
Ja, ging mir ähnlich.
Und was sagt ihr zu den Vorwürfen, die ja jetzt laut werden aufgrund der ganzen Download-Inhalte, die bereits erschienen sind und die noch erscheinen sollen, dass Mafia 2 eigentlich ein unfertiges Spiel ist, so wie es auf den Markt gekommen ist? Haltet ihr die für berechtigt oder würdet ihr das anders sehen?
Ich habe das Spiel ungefähr 15 bis 20 Stunden gespielt und ich hatte nicht den Eindruck, dass mir irgendwas entgangen ist. Alles, was da jetzt noch vielleicht in diesen Download-Episoden vielleicht noch an Story dazu erzählt wird, das ist ein Plus, aber glaube ich nicht, dass da elementar wichtige Dinge erzählt werden. Also für mich macht es einen Eindruck eines fertigen Spiels.
Geht mir eigentlich ähnlich. Also es wird, zum einen wird natürlich dieser Freeride-Modus vermisst von vielen, der jetzt mit diesen ersten Download-Contents, wobei ich persönlich da nicht ganz den Durchblick habe, was jetzt dieser PS3-Exklusive, was den unterscheidet von dem, der jetzt für den PC kam, oder ob das eigentlich dasselbe, nur in einer anderen Verpackung ist.
Es sind beides die gleichen Hauptcharaktere. Es gibt in beiden DLCs gibt es diesen Jimmy und ich glaube, das ist das deswegen, warum da so ein bisschen Verwirrung aufgetreten ist, ob das der gleiche DLC ist. Es gibt einen, der ist wirklich exklusiv für die PS3 und es gibt einen für die Xbox 360 und für den PC und ich weiß nicht, ob er auch noch für die PS3 auch noch rauskommt, wo eben genau dieser Jimmy auch drin vorkommt und auch quasi die gleichen Funktionen freischaltet, also dieses freie Welt und Söldneraufträge erledigen. Es ist aber ein anderer DLC.
Ich glaube aber, dass die sich von der Struktur her schon ziemlich ähneln. Also die haben alle so eher so kleine Attentatsmissionen, die man erledigen muss. Also mein Eindruck ist, dass es dadurch schon wieder ein bisschen mehr Open World wird, als es das vorher noch war.
Ich bin nicht so informiert, was genau da noch passiert. Also ich habe es gelesen, das mit dem Open World, und es hört sich für mich so an, als ob quasi nach dem Abschluss der Hauptmission, dass man da noch unendlich weiterspielen kann. Das ist ja das, was die Leute sich halt erhoffen, wenn sie an ein Sandbox-Spiel wie Grand Theft Auto denken.
Ja.
Auch wenn Mafia 2 sowas im Prinzip ja eigentlich nicht ist. Gut, wenn die Leute es wollen und wenn es gut gemacht ist, warum nicht? Ich meine, die Spielwelt finde ich schön, auch wenn sie ziemlich klein ist, aber sie ist sehr stimmig. Und für ein paar Stunden kann man da schon seinen Spaß haben. Insgesamt fehlt mir aber dann doch auch ein bisschen die Abwechslung, weil es gibt nur 3 Radiosender und eine Handvoll verschiedene Läden, die man dann überfallen kann. Und irgendwann haben sich dann halt auch mal dann die Möglichkeiten erschöpft.
Ja, man muss es sich ja auch nicht kaufen. Es wird ja keiner dazu gezwungen. Also ich verstehe diese ganzen DLC-Aufschreier auch nicht so ganz, weil ich glaube schon, dass die Entwickler lange Zeit an Mafia 2 gesessen haben und da kein unfertiges Spiel auf den Markt gebracht haben. Aber gut, kann denen ja auch keiner verbieten, irgendwie noch ein bisschen Geld mit neuen Missionen dazu zu verdienen. Und
ich finde, DLC ist ein legitimes Mittel, um Geld zu machen. Es ist nichts, was zwingend erforderlich ist. Die Entwickler machen das ja auch nicht, oder die Publisher machen ja auch, bieten ja kein DLC an, wenn sie nicht wissen, dass sie damit Geld verdienen können. Also irgendjemand kauft es ja. Und wenn ein Markt dafür vorhanden ist, warum nicht? Wer es nicht will, der soll es nicht kaufen, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn so Zusatzinhalte dazukommen. Wenn es wirklich elementar wichtige Dinge sind, die eigentlich schon von Anfang an dabei sind, da sehe ich kritisch.
Da geht, glaube ich, die Wahrnehmung der Leute einfach bisschen auseinander. Also mir persönlich, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass mir was fehlt. Wer jetzt natürlich so ein GTA-Spiel erwartet hat, dem fehlt natürlich dieser Freeride-Mode und für den fühlt sich das auch so an, hey, das haben die extra rausgelassen, dann gehen Gerüchte rum von Code-Schnipseln, die schon im fertigen Spiel angeblich drin waren. Da habe ich natürlich selbst auch keinerlei Einblick und dementsprechend traue ich mir da auch kein Urteil fällen. Aber mir persönlich hat nichts gefehlt. Auch jetzt dieser DLC, der Ende September kommen soll, der dann irgendwelche Story-Lücken in Anführungszeichen noch füllt. Also die Zeitsprünge, die in dem Spiel in der Geschichte drin waren, empfand ich jetzt weder als störend oder dass mir da dazwischen etwas fehlt, sondern völlig, also hat sich logisch in der Geschichte einfach entwickelt.
Kann ich nur so unterstreichen. Die Story ist vollständig und die ist in sich stimmig und alles, was doch danach kommt, das ist so ein bisschen so Director Cut auf DVD-Phänomen, dass dann Sachen weggeschnitten werden, wo man sich nachhinein als Sammler denkt, ach ja, ist ganz nett anzugucken, aber in der fertigen Kinoversion hat es einen auch nicht gestört und der Film hat einem trotzdem gefallen.
Zumal man mit diesen DLC-Inhalten ja auch nochmal ganz gut beschäftigt ist. Also dieses Jimmy-Zusatzgedöns, das kostet ja 7,99 € und man ist 10-12 Stunden damit beschäftigt. Also das ist ja durchaus mal eine... Ist das bei der PS3 kostenlos dabei? Das wäre jetzt peinlich.
Genau, der erste Jimmy-DLC für die PS3, der war exklusiv und kostenlos.
Ja, dann hätte ich das jetzt nicht so sagen sollen.
Nein, also Aber das ist halt, das ist auch so mittlerweile schon ein bisschen reflexmäßig, dass jedes Mal, wenn die Ankündigung DLC kommt, da kommt, ist das Geschrei, unvollständiges Spiel und sie zocken uns ab. Ja, gut, früher war es vielleicht nicht so, aber wer weiß, was früher dafür alles, als es noch keine Download-Inhalte gab, was dafür alles, ich sag mal, auf dem Fußboden im Schnittraum liegen blieb, weil es keine Möglichkeit gab, noch unfertige Episoden oder so im Nachhinein zu veröffentlichen.
Da hat man es nur halt dann noch nicht so gemerkt, weil dann wurde halt das, was irgendwie auf dem Schnittbrett liegen geblieben ist, entweder in einen Nachfolger gesteckt oder ist es einfach untergegangen und wurde überhaupt nicht mehr gebracht. Ja, ich kann dieses notorische DLC ist doof Geschreier auch nicht ganz verstehen, wobei es natürlich schon Download-Inhalte gibt, bei denen man sich wirklich fragen muss, ist das jetzt das Geld wert? Muss man das jetzt haben? Also beispielsweise ist ja nicht jeder downloadable Inhalt für Dragon Age Origins wirklich das Geld wert, das er kostet.
Naja, das klassische Beispiel ist die Pferderüstung für Oblivion. Was es damals für Aufschrei gab, als Bethesda diese goldenen Horse Armor da angeboten hat. Das sind, was da bei Major Nelson im Blog los war, wegen freiwilligen Zusatzcontent.
Ja, ja. Das ist einfach, man kriegt einfach nichts für das Geld. Und darüber regen sich die Leute halt auf. War klar, man muss es nicht kaufen. Ja,
genau.
Eben, also ich habe zum Beispiel auch, ich habe in manchen Spieleforen habe ich lebhafte Diskussionen miterlebt, als es darum ging, die neuen Map-Packs für Modern Warfare, die waren ja teurer als die von Call of Duty 4. Und was muss ich mir da für Beschimpfungen anhören, als ich gesagt habe, dass ich mir die Map-Packs geholt habe? Ganz einfach, weil für mich dann Mehrwert besteht. Ja, ich habe es oft gespielt und deshalb zahlt sich das für mich auch aus, egal ob ich jetzt 800 oder 1200 Punkte zahle. Aber es ist im Internet, gibt es schnell so eine Vocal Minority, wie es im Englischen so schön heißt, also eine lautstarke Minderheit, die da gerne schnell mit dran dabei ist und den Leuten alles Mögliche vorzuwerfen. Heuchelei und Abzocke.
Es liegt ja
Ich nehme es persönlich selber nicht mehr allzu ernst.
Es liegt ja letzten Endes auch wirklich in der Hand der Spieler. Also wenn man wirklich für etwas nichts zahlen möchte, dann zahlt man es halt nicht. Und wenn das dann wirklich mal jeder so tut, wie er meint, dann werden die Firmen schon auch irgendwann merken, okay, das war jetzt vielleicht zu viel. Aber bei Call of Duty merkt man es ja. Das wird ja verkauft wie geschnitten Brot, obwohl sich jeder drüber beschwert hat. Es ist so ein bisschen wie, ich lese nicht die Bild-Zeitung, aber trotzdem weiß jeder irgendwie, was auf der Schlagzeile steht.
Ja, vielleicht liegt darin noch ein bisschen dieser DLC-Hass gründet, ist halt sozusagen die Angst, dass alles viele kaufen und irgendwann viele schon im Vorhinein so zerstückelt werden, das ist nur noch.
Also sicherlich, es gibt natürlich auch Negativbeispiele, ja. So eine Firma wie Activision, die ist auch ganz schnell mal mit dabei und versucht alles Mögliche im Nachhinein kostenpflichtig unterzubringen. Aber ich glaube, bei ganz extremen Sachen werden die Leute auch nicht mitmachen. Momentan, finde ich, hält es nicht noch in Grenzen und das allermeiste sind wirklich Sachen, das sind freiwillig und wenn ich sie nicht habe, dann entgeht mir auch nichts und wenn ich sie schön finde, dann gebe ich halt das Geld dafür aus. Was ich persönlich viel schlimmer finde, als diese ganzen DLC-Sachen, sind Vorbestellerboni. Das heißt, wenn ich nur beim bestimmten Laden bestelle, dass ich dann Inhalt XY kriege. Das geht mir persönlich ziemlich auf den Senkel, weil ich suche mir halt gerne selber aus, wo ich was einkaufe, zu welchem Preis. Und wenn ich dann den Eindruck habe, bei dem Laden nebenan für 10 Euro mehr gekauft hätte, dann hätte ich noch bei Assassin's Creed oder so eine extra Pferderüstung. Das finde ich viel schlimmer.
Wobei ich allerdings da sagen muss, ich habe jetzt noch nichts mitbekommen, dass da irgendein Inhalt dabei gewesen wäre, den man jetzt unbedingt haben muss. Also keine spielentscheidenden Sachen oder ähnliches.
Das würde ich auch so sehen. Das sind so kleine Gimmicks und absolute Fans wollen das wahrscheinlich haben, aber dem Rest ist es doch wahrscheinlich wirklich eher egal. Also weiß nicht, was gab es da bei StarCraft 2 oder war das nur in der Collector's Edition, wo es beispielsweise den Thor als kleines Pet für World of Warcraft gab? Ich meine, das ist reines Gimmick, braucht man doch nicht wirklich.
Mir fehlt jetzt auch gerade ein konkretes Beispiel, aber ich meine, es gibt Vorbestellerinhalte, wo wirklich komplette Abschnitte noch dabei sind. War es nicht bei Assassin's Creed, wo man dann in einer bestimmten Edition bei GameStop eine Kirche mehr hatte, die man erkunden konnte?
Ich kann mich bei Assassin's Creed 2 nur an eine White und Black Edition erinnern.
Genau, und ich meine, eine davon wäre GameStop exklusiv. Es kann auch sein, dass ich jetzt kompletten Blödsinn aus der Erinnerung zitiere, aber wie gesagt, ich finde, der Inhalt des Spiels oder was einem geboten wird, sollte nicht davon abhängen, wo ich es kaufe. Weil das ist auch wieder so dieses Ding, dann hat man nachher, wenn man es zum Beispiel Gebrauch kauft, hat man dann auch wieder den Kürzeren gezogen.
Ich denke, es sollte zumindest die Möglichkeit geben, das irgendwie sich nachträglich noch zuzulegen.
das wird ja auch bei vielen gemacht, dass also dieser exklusive Content für Vorbesteller oder für die Konsolen, dass das dann nachher auch noch kostenpflichtig auf dem Marktplatz angeboten wird. Da lasse ich es dann noch angehen. Wie gesagt, dann habe ich wieder die Wahl, ob ich das Geld, ob es mir das wert ist oder ob ich es halt sein lasse.
Eben haben wir schon kurz Assassin's Creed erwähnt. Wir werden auch gleich noch über die Erfahrungen sprechen, die Bernd mit dem schönen Titel gemacht hat. Aber jetzt höre ich gerade, dass uns vom Strand von Honolulu zugeschaltet ist unser Redaktionsküken Kevin Stich. Hallo Kevin.
Hallo Philipp.
Und ich habe gehört, dass du auch noch was zu Mafia zu sagen hast.
Erstmal, wie spät ist es bei euch in Hawaii?
Also in Hawaii ist es 4 Uhr morgens.
Puh, aber schön, dass du trotzdem bei uns dabei bist, Kevin.
Ich würde jetzt auch gerne am Strand liegen und Podcast aufnehmen.
Ja, das hat was.
Dann erzähl uns doch mal von deinen Erfahrungen mit Mafia.
Über Mafia 2, das kann man eigentlich relativ simpel zusammenfassen, und zwar, dass das einfach storymäßig und von der Inszenierung her einfach richtig, richtig super ist und auch die Action-Elemente, die drin sind, richtig klasse sind, aber dass es natürlich bei weitem kein Sandkasten ist wie die GTA-Serie. Das bedeutet, dass da der Vergleich dann schon etwas hinkt. Das heißt, wer einfach eine freie, offene Stadt erwartet, in der man auch wirklich was machen kann, wie in zum Beispiel in GTA 4, der wird enttäuscht sein, aber wer einfach nur eine sehr, sehr gut inszenierte Story und ein bisschen Geballer haben möchte, der wird damit sehr glücklich werden.
Ist es denn besser als Halo Reach? Denn das hast du ja auch sehr ausgiebig gespielt in den letzten Tagen. Oder ist das ein Vergleich, den man überhaupt nicht ziehen kann? Was sagst du zu Halo Reach?
Den Vergleich, finde ich, kann man nicht wirklich ziehen, weil einfach die... Es hat eine ganz andere Ausrichtung. In Mafia 2 geht es ja darum, eben eine vernünftige Geschichte zu erzählen. Damit will ich nicht sagen, dass Halo Reach keine vernünftige Geschichte erzählt. Aber es ist einfach ein weit größerer Fokus auf dem Storytelling und glaubhafte Charakter und so weiter rüberzubringen. Während auch bei Halo Reach natürlich ganz klar das Geballer im Vordergrund steht und die Geschichte zwar solide gemacht ist und durchaus Lust auf mehr macht, aber nicht so, bei weitem nicht so ausgefeilt ist wie bei Mafia.
Da muss ich jetzt aber mal kurz einhaken. Halo Reach macht Lust auf mehr. Inwiefern? Ist da am Ende ein starker Cliffhanger? Weil das ist ja das letzte Spiel von Bungie. Insofern dachte ich, die würden es eigentlich nicht abschließen.
Es ist abgeschlossen. Mit Lust auf mehr meine ich einfach, dass du gewissermaßen diese Spartans mitkriegst.
Ja.
Und sie werden auch ein bisschen menschlicher dargestellt als in vorherigen Teilen zum Beispiel. Was ganz toll gemacht ist, zum Beispiel, indem sie einfach ihre Helme abnehmen.
Oh, endlich.
Ja, genau. Das hat dieses... diese unantastbaren Leute, sondern sie werden ein bisschen vermenschlicht, obwohl natürlich dieses ich bin der Übersoldat immer noch sehr, sehr stark im Vordergrund steht. Und mit Lust auf mehr meine ich einfach, dass man eben diese Figuren noch besser herausarbeiten hätte können, was zum Beispiel bei Mafia 2 eindeutig besser gemacht ist, weil es einfach realistisch agierende Menschen sind. Auch wenn die Handlung solide ist, ist es halt so, dass diese extreme Verzweiflung der Spartans, während Reach vernichtet wird, nicht so krass rüberkommt.
Aber ist denn das Ende zufriedenstellend? Also gerade Fans von Halo, die kennen sich ja inzwischen doch sehr gut mit der Mythologie aus und es gibt ja auch Bücher dazu und es war sogar mal ein Kinofilm geplant. Man weiß ja, dass das Reach untergehen wird, also das ist ja kein großes Geheimnis mehr. Ist es denen trotzdem gelungen, das Ende noch irgendwie wirklich zufriedenstellend zu inszenieren, dass man sich denkt, ja, das hat mir gefallen?
Absolut. Das Ende ist sehr, sehr gut gemacht, wie auch insgesamt die ganze Geschichte sehr gut erzählt ist. Natürlich immer im Rahmen, vor dem Hintergrund, dass es halt ein Actionspiel ist. Aber es ist gut gemacht, ja.
Mich würde vor allen Dingen interessieren, als leidgeplagter Spieler von 3 Spielen Halo auf Deutsch, wie ist die Synchronisation? Das war ja nun immer so das große Manko von der deutschen Version von Halo. Die haben das den Microsoft-Shooter schlechthin mit einem riesen Aufwand produziert und lassen da den Hausmeister synchronisieren. Wie ist es bei Reach?
Mir haben die Sprecher sehr gut gefallen, vor allem weil zum Teil auch prominente Sprecher einfach genommen worden sind. Zum Beispiel dieser George wird zum Beispiel gesprochen von dem Kerl, der auch T-Ike aus Stargate synchronisiert. Ich finde die sehr gut, also sehr gelungen.
Ist Elton wieder mit dabei?
Elton?
Ja.
Ist mir nicht aufgefallen.
Das ist gut, das ist schon mal gut. Also wenn er nicht auffällt, dann ist das schon mal, das ist ja schon mal eine große Steigerung zu Halo 3.
Ja. Sie schon, ich bin rechtzeitig aus Halo aufgestiegen.
Ja, zumindest von der deutschen Version. Also es ging ja auf keine Kuhhaut. Master Chief landet und das erste, was hier entgegenkommt, ist Halo. Elton. Und spätestens ab diesem Moment hast du keine Lust mehr, das Spiel weiterzuspielen. Dann ist es dir auch egal, ob der Master Chief stirbt oder nicht. Aber es freut mich zu hören, dass sie es diesmal besser hinbekommen haben.
Bernd, bist du Halo erfahren oder ist Halo so überhaupt nicht deine Reihe oder Xbox überhaupt nicht deine Konsole?
Ich habe leider keine Xbox, nein. Ich kenne Halo 1, was ja irgendwann viel später dann mal noch für den PC kam, aber ansonsten, ja, mangels Xbox bin ich da leider außen vor.
So geht mir das nämlich auch. Und immer, wenn ich was von Halo lese, spätestens seit Halo 3, dann denke ich mir, ja, ich will das irgendwie spielen. Und jetzt, mal ganz ehrlich, lohnt es sich allein für die Halo-Spiele eine Xbox 360 zu kaufen? Was würdet ihr sagen, die Erfahrung damit habt?
Nur für Halo würde ich mir keine Xbox 360 holen.
Okay.
Ich sag mal so, wenn man sich eine Xbox 360 holt und vielleicht auch ein Xbox Live Gold Abo abschließt, dann kann man sich auch mal Halo holen und das Ding im Koop-Modus spielen. Das ist echt großartig. Muss man auch nicht unbedingt ein großer Fan von dieser Mythologie sein oder von dieser ganzen Hintergrundgeschichte. Mit vier Leuten zusammen Koop-Modus Halo macht Spaß. Multiplayer, das ist ja nun das große Thema bei Halo, weil in spätestens 2 Wochen spielt keiner mehr den Singleplayer-Modus, sondern es spielen alle nur noch Multiplayer. Das ist was für Wahnsinnige. Der wird bevölkert von Leuten, die das seit dem ersten Halo auf der Xbox spielen und die das wirklich jeden Tag spielen. Und da ist man eigentlich nur noch freiwillig. Der letzte Zeitpunkt, um da irgendwie noch einzusteigen und sich auf diesem Level zu halten, der war vor 5 Jahren irgendwann mal. Und es kommt natürlich auch drauf an, ich persönlich bin großer Fan von Shootern, auch auf der 360. Aber mit Halo bin ich nie richtig warm geworden, weil einfach mir gefiel das Setting nicht so. Bei mir war da immer so ein bisschen, das passte nicht zusammen. Die machen Werbekampagnen, wo irgendwelche düsteren Videos gezeigt werden, wo irgendwelche älteren Leute im Museum rumlaufen und mit Tränen in den Augen davon erzählen, wie der Master Chief sich gerettet hat. Und dann kommt das Spiel tatsächlich raus und das Erste, was passiert, du kriegst innerhalb von 5 Minuten, hast du diese rosarotfarbenen Grunts um dich herumspringen, die da in Sesamstraßen Stimme Yippie rufen. Und das geht einfach nicht zusammen. Also Halo hat schon sehr eigenwilligen Stil.
Da muss ich jetzt mal zumindest bei Halo Reach etwas widersprechen. Und zwar, es geht ja in Halo Reach um diese Zerstörung von dieses Planeten Reach und um den Untergang des Partners letztlich. Und da ist es eigentlich durchaus erwachsen aufbereitet, wie ich finde. Also mir ist es jetzt nicht besonders aufgefallen, dass es kindisch wäre. Gut, die Grunts schreien natürlich schon hin und wieder etwas infantil rum, aber ich hatte kein Problem, das auszublenden. Das heißt, es ist mir nicht so aufgefallen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass das durchaus erwachsen seine Geschichte erzählt.
Ich würde auch nicht sagen, dass Halo kindisch ist. Das nicht. Aber ich finde halt, dieses Art-Design, was man bei Halo hat, ist ja schon irgendwie, dass es bunt zugeht. Und das, finde ich, geht bei mir manchmal nicht zusammen mit der Story, die dahinter steht. Also ich hatte zum Beispiel bei Halo 3 fand ich es ganz extrem. Da hieß es ja Finish the Fight und das ist das letzte Gefecht und war alles knallbunt. Und irgendwie kann für mich die Art und Weise, wie Halo-Spiele dargestellt werden, kann für mich nicht dieses Gefühl transportieren, dass da irgendwann was Düsteres ist und dass es da ernst zugeht.
Trotzdem, also mich, auch wenn ja jetzt immer wieder gesagt wird, die Story von Halo ist jetzt gar nicht so das Gelbe vom Ei, das wirkt auf mich schon irgendwie episch und das ist fast der Punkt, an dem ich mir am meisten denke, deswegen möchte ich spielen. Gar nicht so der Action wegen, sondern einfach dieser Geschichte
wegen. So ging es mir damals bei Halo 3 auch. Und da habe ich mir extra noch im Vorfeld Halo 1 und 2 geholt und die mal durchgespielt und ich war da nicht wirklich begeistert danach. Also vor allen Dingen Sachen Storytelling fand ich war bislang Bungie, das war eines ihrer größten Mankos. Sie haben da sehr viel Potenzial mit diesem ganzen Halo-Universum geschaffen, aber es passte irgendwie alles nicht zusammen. Teil 2 soll der Master Chief irgendwie alles retten, kommt auf die Erde und dann ist man in einer nicht bevölkerten Stadt unterwegs und landet dann irgendwie im All. Also es Stringenz war nie die Stärke in der Halo-Geschichte. Auch bei Teil 3 hatte ich teilweise Stellen, wo ich nicht wusste, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Und man hat sich dann gedacht, okay, ja, gibt ein paar schöne Explosionen, deshalb spiele ich es trotzdem gerne.
Aber das ist doch umso besser, dass wir jetzt aus zuverlässiger Quelle hören können, dass das in Halo Reach ein bisschen besser gelöst ist.
Das lässt mich hoffen. Ich freue mich darauf, wenn ich selber meine Hand habe.
Ich bin echt am Überlegen. Ich bin immer, wenn ein Halo rauskommt, bin ich so kurz davor. Ist ja auch nicht so, dass das einzige lohnenswerte Spiel für eine Xbox 360 wäre. Aber man hat hier immer so einen Kaufgrund und das ist bei mir bisher tatsächlich Halo gewesen.
Aber Halo Reach ist ja diesen Monat nicht die einzige Traditionsserie, die rauskommt. Und auf der Nintendo Wii gibt es da auch eine, die diesen Monat fortgesetzt wird. Und zwar Metroid Other M. Und derjenige bei uns, der sich das am längsten angeguckt hat, das ist Philipp. Philipp, erzähl doch mal was.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich ein sehr, sehr großer Fan der Metroid-Teile auf dem GameCube bin. Ich habe das auch auf dem Super Nintendo damals schon gespielt, da fand ich es auch schon klasse. Aber der Übergang von 2D zu 3D ist den Retro-Studios mit ihrer Metroid Prime-Trilogie einfach wahnsinnig gut gelungen. Und das waren absolute Meisterwerke des vergangenen Jahrzehnts. Und jetzt versucht Metroid sich ja wieder ein bisschen neu zu erfinden und mischt in Other M sozusagen alte 2D neuen Ego-Perspektiven Ausschnitten, in denen man dann halt in 3D unterwegs ist. Und das will irgendwie vorne und hinten nicht so ganz gelingen. Also Metroid Other M ist, um es kurz zu machen, für mich ein Spiel, das total gut hätte werden können, wenn da nicht lauter kleine nervige Designmacken drin wären.
Damit beschreibst du ungefähr 95% aller Spiele.
Ja, aber...
Geh doch mal ins Detail. Was genau wirklich? Warum ist Metroid Other M, was verweigert diesem Titel deiner Meinung nach die Krone?
Zunächst mal ist es die Steuerung. Man steuert ganz normal, sehr simpel, ohne den Nunchuck-Controller, einfach nur mit der Wii-Fernbedienung. Hält die quer, benutzt das Steuerkreuz und die 1- und 2-Knöpfe, um zu schießen und zu springen. Und das war's dann eigentlich auch fast schon. Und sobald man dann aber in die 3D- bzw. Ego-Perspektive wechseln möchte, hält man die Wii-Fernbedienung in Richtung Sensorleiste und daraufhin soll das Spiel butterweich in die Ego-Perspektive wechseln. Und
man beobachtet Betonung bei soll.
Und man kann dann halt aus der Ego-Perspektive Gegner anvisieren. Man kann zum Beispiel auch nur aus der Ego-Perspektive Raketen abfeuern. Man ist allerdings in der Ego-Perspektive auch tatsächlich ein Turm. Also man kann sich weder nach links und rechts bewegen. Man kann einfach nur sein Blickfeld ein bisschen verändern, von daher ist man in Gefechten absolut wehrlos. Von daher wäre es eine gute Idee, wenn dieser Übergang zwischen 2D und 3D dann auch wirklich flüssig funktionieren würde, aber ich habe die Erfahrung nur ganz selten gemacht. Dann wechselt man in diese Ego-Perspektive und muss sein Ziel erst noch schnell anvisieren und dann noch den B-Knopf drücken, um eine Rakete abzufeuern. Und in der Zeit hat irgendein anderer Gegner einen schon wieder von links erwischt, weil man viel zu lange gebraucht hat. Dann möchte man in die normale Perspektive, in die 2D-Perspektive zurückwechseln und das wird aber nicht richtig erkannt. Und auf einmal lädt man stattdessen seine Energie und seine Raketen neu auf, was aber eigentlich passiert, wenn man die Wii-Fernbedienung einfach nur kurz horizontal nach oben hält. Und es fühlt sich einfach nicht flüssig an. Und einige der Gefechte werden dadurch auch unnötig schwer, wobei Metroid Other M sowieso schon kein unbedingt leichtes Spiel ist. Hm. Und sowas zieht einen immer wieder aus der Atmosphäre raus. Und das ist ja auch was, Alex, du warst ja damals auf dem Preview-Event und hast es dir schon mal angeguckt.
Ja, genau,
was
richtig.
Was du damals auch schon kritisiert hast.
Genau, also, wann war das denn? Das war im März in London, da hatte Nintendo ein Event und man konnte 20 Minuten anspielen von Metroid Other M. Ich glaube, das waren die ersten 20 Minuten. Und mir ist es damals schon aufgefallen, dass halt dieser Wechsel zwischen Ego und dieser von oben Ansicht, das hat nicht funktioniert. Also das war nicht flüssig. Ich habe es damals drauf geschoben, okay, das Spiel ist noch nicht fertig und ich habe jetzt auch nicht allzu viel Erfahrung und mit diesem Spiel und vielleicht habe ich mich auch einfach nur dumm angestellt, aber ja, wie man jetzt sieht, 6 Monate später, die Probleme scheinen nach wie vor da zu sein und es ist schon ärgerlich. Unterstützt das denn dieses Wii Motion Plus?
Nee. Also damit hat das überhaupt nichts am Hut. Und es gibt auch noch andere Steuerungsmacken. Also es gibt ein Ausweichsystem, wo du halt in letzter Minute durch sehr akrobatische Moves dann einem Gegner ausweichen kannst und ihm dann auch direkt einen aufgeladenen Schuss in den Bug knallen kannst. Aber auch dieses Ausweichsystem funktioniert nicht so intuitiv, wie man das eigentlich gern hätte. Und viele Ausweichmanöver gehen daneben, bis man dann irgendwann die Strategie wählt, einfach ständig einen Knopf in eine Richtung zu drücken, ganz kurz, damit irgendwann, wenn der Gegner nah genug ist, halt automatisch dieser Ausweichmechanismus getriggert wird. Und das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Dann kommt noch hinzu, dass jetzt versucht wird, eine Story zu erzählen. Es gibt wirklich sehr schön gemachte Zwischensequenzen, in denen Samus, die Heldin, auch tatsächlich mal eine Stimme hat und in denen eine Geschichte erzählt wird.
Und einen sehr engen Bodysuit.
Ja, sie hat auch tatsächlich einen für Nintendo-Verhältnisse ungewohnt sexy und engen Bodysuit an. Und die Zwischensequenzen, die sind toll. Also gerade gegen Ende des Spiels sind das absolut genial gerenderte Dinger. Aber die Story an sich ist halt leider sehr klischeehaft. Und ich habe mir so gedacht, als ich es gespielt habe, Mensch, vielleicht hat es doch einen Grund, dass Nintendo über die ganzen Jahre hinweg in ihren Traditionsserien, auch in Zelda und in Mario, dem Protagonisten nie eine Stimme gegeben hat und nie wirklich irgendwie dafür gesorgt hat, dass der mal viel sagt und dass wirklich viel über den verraten wird. Weil das kann auch echt in die Hose gehen. Und Samus Aran kennt man aus den bisherigen Teilen als die Heldin, die die schon verdammt oft die gesamte Galaxie gerettet hat und einfach richtig was auf dem Kasten hat. Und in Metroid Other M wird sie zu einer Standard-Soldatin, die von ihrem ehemaligen Vorgesetzten, mit dem sie sogar mal Probleme hatte, willenlos Befehle annimmt, was so weit geht, dass dieser Vorgesetzte ihr erst genehmigen muss, dass sie gewisse Teile ihres Anzugs wieder freischalten darf. Also Samus Aran hat ja einen ganz bestimmten Anzug, der sie sozusagen vor Hitze schützt. Und es gibt ja in Metroid-Teilen immer irgendeine Lava-Umgebung. Und bis man da überleben kann, musste man in den bisherigen Teilen immer diese Lava-Rüstung wieder einsammeln. Und in Metroid Other M ist es nun tatsächlich so, dass du bereits in die Lava-Region gehen musst und da dir ständig deine Gesundheit abgezogen wird und du dann erst, nachdem du da schon 10 Minuten drin verbracht hast, auf einmal einen Funkspruch von dem Vorgesetzten kriegst, der dir sagt, ich merke gerade, du bist ja in Lava unterwegs, ich habe dir gerade deine neue Rüstung freigeschaltet.
Ja, das fand ich auch damals schon. Das war einfach dieses, es sind alle Waffen vorhanden, aber die Frau wartet auf das Kommando von irgendjemanden in der Kommandozentrale, damit sie die Waffen auch einsetzen kann. Das wirkte so gekünstelt, um da irgendwie ein Level-Up vorzutäuschen oder so ein Aufrüsten vorzutäuschen, obwohl alles schon da war. Passte irgendwie nicht.
Was dann vor allem gen Ende zu einer der schlimmsten Situationen überhaupt führt. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber am Ende wird es nochmal 2 ziemlich große Bosskämpfe geben. Und in einem Bosskampf wird man dann letztendlich auch von einem Monster verschluckt und ist da dann halt im Magen dieses Monsters auf einmal im Morphball-Modus unterwegs, weil das ja auch eine der Fähigkeiten von Samus Aran ist. Und dann versucht man da seine Bomben zu legen, die man mit dem Morphball legen kann, und es funktioniert nicht und man stirbt ständig, bis man dann irgendwann durch Zufall auf die Lösung kommt. Und ich glaube, da kann Fabian auch ein Lied von singen, oder? Was ist denn die Lösung, Fabian? Erzähl es uns mal.
Na, die Lösung ist, einen der noch nicht freigeschalteten Anzugfertigkeiten zu benutzen, die man sozusagen die ganze Zeit wartet, dass man endlich benutzen darf. Aber man erhält nie die Genehmigung und hier muss man sie plötzlich einsetzen.
Ohne dass einem das Spiel auch nur einmal sagt, dass das jetzt freigeschaltet ist.
Okay,
heißt es, das wird jetzt freigeschaltet. Und da musst du dann irgendwie durch Zufall darauf kommen, dass dieses extra Nu auch noch freigeschaltet
okay,
ist.
Da hab ich mir echt gedacht. Das ist ein ganz beschissenes Game Design.
Ja.
Anders kann man das nicht beschreiben. Wenn es ein Feature gibt, man kann es benutzen, dann sollte man zumindest darauf hingewiesen werden. Darauf zu hoffen, dass man irgendwas ausprobiert und es klappt. Okay.
Und die,
das hört sich abenteuerlich an.
Die Ironie an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass kurz darauf, nachdem du diesen Bosskampf dann überlebt hast, weil du irgendwann mal drauf gekommen bist, was du machen musst, dass kurz darauf dann eine Bildschirmeinblendung kommt. Ach übrigens, der Einsatz von diesem Feature, das du gerade gebraucht hast, ist jetzt genehmigt. Also,
Bernd. Nintendo-Fan? Metroid-Fan?
Ja, Fan kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt schon seit längerem eine Wii, habe aber noch kein Metroid gezockt. Habe das Other M mal...
Darf ich kurz dazwischenhaken? Was spielst du denn auf deiner Wii? Das würde mich mal interessieren, weil weil Philipp spielt alles auf der Wii und er ist ja auch irgendwie die große Ausnahme von allen Wii-Besitzern. Wie oft entstaubst du denn deine Nintendo-Konsole?
Naja, jedes Mal, wenn Super Mario Galaxy kommt, oder?
Also schon 2 Mal in 6 Jahren. Nintendo bräuchte mehr von solchen Usern.
Alex, du hast keine Ahnung. Dead Space Extraction. Ja, ich muss das hier einfach nochmal in eine Runde rufen. Am besten schreien.
Philipp, Dead Space Extraction. Alle 5 Leute, die dieses Spiel gekauft haben, haben auch schon unseren Test gelesen.
Ja, nee, das werde ich auf jeden Fall auch noch nachholen. Was ich auch sehr genossen habe, war Red Steel 2. Auch wenn es... Level-Design technisch stellenweise sehr mau war, aber so generell, wie das Ganze funktioniert hat mit dem Schwert, war schon sehr spannend. Aber ich will jetzt nicht das Thema wechseln. Metroid, ich habe das Other M mal eine halbe Stunde ungefähr, hat ein Kumpel dabei gehabt, mal gezockt. Ist mein erstes Metroid, deswegen kann ich relativ wenig über diese Story-Geschichte, Entwicklung da jetzt sagen. Ich fand es allerdings auch ein bisschen seltsam mit diesem Wechsel 2D und 3D, hat mich auch eher ein bisschen genervt. Ansonsten finde ich es aber trotz allem sehr spannend und vielleicht wenn man nicht so der Metroid-Fan ist, kann man vielleicht sogar sich eher drauf einlassen. Ich weiß es nicht.
Das ist ja gerade das Dilemma. Es macht dann zwischendrin schon immer Spaß. Aber es kommen dann auch regelmäßig Momente, wo du am liebsten einfach die Konsole ausschalten möchtest und mindestens einen Tag lang nicht mehr spielen, weil dich dann wieder irgendwas tierisch nervt. Es gibt zum Beispiel auch Abschnitte, in denen die Kamera mitten nach einer Zwischensequenz auf einmal im 3D-Modus verharrt. Also du bist in der Ego-Perspektive, du kannst dich nicht bewegen, du kommst auch nicht aus dieser Ego-Perspektive raus. Und erstmal weißt du überhaupt nicht, was du überhaupt tun sollst. Und dann verwandelt sich Metroid Other M für kurze Zeit in ein, ja, Wimmelbild oder Suchspiel, weil du dann mit deinem Cursor halt die Umgebung absuchen musst und es darum geht, dass du irgendeinen Punkt in dieser Umgebung entdeckst und scannst. Und wenn du das geschafft hast, dann geschieht da an diesem Punkt irgendwas. Und die Story geht sozusagen weiter. Also ganz zu Beginn gibt es beispielsweise einen Abschnitt, wo du im Dschungelabschnitt unterwegs bist. Und auf einmal bleibt Samus stehen und du bist in diesem Modus gefangen und du weißt nicht richtig, was du tun sollst, aber das Einzige, was du hörst, ist irgendwie so ein kleines Rascheln irgendwo in der Nähe. Und dann musst du halt irgendwie mit Argusaugen gucken, wo da in der Nähe sich gerade Gebüsch bewegt und darauf mit deinem Zeiger pointen und kurz drauf verharren und dann kommt da auf einmal ein kleines Viech aus dem Gebüsch und es geht weiter.
Die Stelle habe ich sogar erstaunlicherweise auf Anhieb geschafft.
Ja?
Ich habe zufällig genau auf diesen
Bernd, Platz geguckt. Es ist gerade in dem Moment ist die Stelle für den Nintendo-Redakteur bei uns frei geworden.
Aber es war schon seltsam, oder? Also das Spiel hat dir ja nicht wirklich mitgeteilt, was du jetzt tun musst.
Nee, das ist richtig, aber wie gesagt, mir erschien das logisch, weil ich einfach das Blatt sofort gesehen habe, durch Zufall ja, wahrscheinlich. Gut. Aber deswegen ist das schwierig zu beurteilen, aber das, was du da gesagt hast mit der Funktion, die man dann verwenden muss, obwohl man sie noch nicht freigeschaltet bekommen hat, finde ich schon sehr perfide. Erinnert mich irgendwie, ich weiß nicht, was das für ein Spiel war, hat ein Freund von mir erzählt, da musste man damals an der Konsole den Controller in den anderen Port stecken.
Metal Gear Solid, 1 für die PlayStation. Und das war noch die Zeit, wo man nicht mal eben bei Google nachgeguckt hat, was es war, wo man zu Hause saß und verzweifelt ist und die Konsole am liebsten aus dem Fenster geschmissen hat. Ich habe da Stunden vorgesessen und dann musste ich warten, bis im nächsten Monat die Komplettlösung in einem Magazin abgedruckt wurde. Und dann dann ging's einfach. Und
das habe ich selber ja nicht miterlebt damals, aber das immer wenn man drüber hört, muss man einfach über die Idee noch grinsen, weil die ja echt irgendwie auch logisch ist.
Ja, im Nachhinein denke ich mir, es war schon die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ist gering. Und im Nachhinein denke ich mir, es war ein super Einfall, weil es passte auch zu dem Charakter. Aber heutzutage würde ich sagen, ist sowas einfach total hirnrissig, weil die Leute setzen sich hin, googeln es kurz und dann nach 10 Sekunden geht's weiter.
Ja. Ich habe es ja glücklicherweise am PC gespielt und da musste man das nicht machen.
Konnte man da diesen Gegner, Psycho Mantis hieß er, glaube ich, konnte man da den sofort angreifen? Oder ja, musste man
im Prinzip gar nichts machen. Also.
Okay, das war dann auch irgendwie witzlos. Aber auf der anderen Seite, was sollte man am PC machen? Mal eben die Tastatur auswechseln.
Sie haben aber auch dazugelernt. Also ich habe das Remake nämlich im GameCube nochmal gespielt und da gibt es dann eine Einblendung, man möge doch den Controller in den zweiten Port einstecken.
Schön wäre es gewesen, wenn die Einblendung erst nach 45 Minuten oder so.
Ja, genau. Oder nachdem man es geschafft hat. Übrigens, du hättest
den Controller. Wenn die Konsole merkt, dass der Controller am anderen Ende zerbrochen wurde. So. Entschuldigung.
Gut, aber nochmal zurück zu Other M.
Ja, sag doch auch mal deine Meinung, ja. Also, ja.
Philipp, lass doch bitte mal andere.
Ja. Also ich bin ja auch ein Metroid-Fan der ersten Stunde, habe glaube ich alle Teile bis auf diesen seltsamen Hunters-Teil auf dem Gameboy irgendwas, das war der einzige, den ich nicht gespielt habe und ja, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, es hat schon viele Macken, die einen immer wieder ja an der Qualitätssicherung von Nintendo zweifeln lassen, aber so im Ganzen muss ich sagen, hat mich das schon ziemlich motiviert, also ich habe es glaube ich am Stück innerhalb zwei Tagen durchgespielt und ja, also es hat schon auch vieles richtig gemacht. Die Grafik ist für die Wii-Verhältnisse sehr gut, finde ich.
Findest du?
Ja, schon.
Also ich fand die Zwischensequenzen fand ich super.
Ja, also die sind echt super, aber also so bei Spielgrafik bin ich irgendwie vielleicht auch einfach durch Super Mario Galaxy 2 noch zu sehr verwöhnt, aber ich finde, da reicht es zum Beispiel nicht ran.
Ja gut, da habe ich jetzt den Vergleich nicht, aber also ich fand die schon sehr schön und auch die Kamerafahrten so, die ja immer wechseln, wenn man so durch den Raum läuft, fand ich schon sehr gut.
Also es ist nicht hässlich, also das auf keinen Fall.
Was würdest du denn sagen, Fabian, als Metroid-Fan? Ich weiß noch, als ich in London war, Nintendo hat die ganze Zeit, wurde nicht müde zu wiederholen, dass das Metroid M, das jetzt quasi die Hommage an die, die Fans von Metroid ist, damit die jetzt endlich mal Antworten auf die Fragen bekommen, die sie seit 20 Jahren quälen. Würdest du sagen, ja, ist ihnen gelungen? Jetzt weiß man endlich viel mehr über diesen Charakter, dieser Samus, oder bist du jetzt genauso schlau wie vorher?
Ich muss sagen, mich haben die letzten 20 Jahre nicht irgendwelche Fragen gequält. Ja, man erfährt schon was über sie, aber die Frage ist, will man das eigentlich erfahren?
Ja, also, genau.
Ja, man hat halt sozusagen, jeder Metroid-Spieler hat über die letzten Spiele sich so ein mentales Bild von diesem Hauptcharakter gebildet. Und naja, jetzt im neuesten Jahr wird sie quasi als Teenager mit Vaterkomplex dargestellt. Da ist man irgendwie so ein bisschen vor den Kopf geschlagen. Also die überlebt hier x Spiele, die größten Gefahren, und dann, ja, irgendwie passt es nicht so ganz.
Zumal es ja chronologisch nach Super Metroid angesiedelt ist, und da hat sie ja die Galaxie
schon mal gerettet. Das wird jetzt hier zu speziell. Und da muss ich mal als Nicht-Nintendo-Spieler mal eingreifen und vielleicht, um einen passenden Abschluss zu Metroid zu finden, mal so eure Einschätzung. Ist das Spiel empfehlenswert für Leute, die nicht seit 10 Jahren Metroid spielen? Ja, nein.
Das ist so schwer.
Das ist dein Job.
Ich weiß würde halt sagen, wirklich, ja. Man kann Spaß damit haben, muss über halt ein paar Designschwächen hinwegsehen. Aber es gibt noch viel mehr Spiele, die noch viel gravierendere Designschwächen haben, finde ich. Also ich finde es kein schlechter Kauf.
Es ist nicht schlecht. Es ist nicht grottig. Also ich weiß echt nicht, wie man das so richtig empfehlen kann. Also ich würde jetzt auch keinem Langzeit-Metroid-Fan sagen, spiel's auf keinen Fall. Und ich würde auch keinem, der irgendwie neu bei Metroid einsteigt, sagen, spiel's auf keinen Fall. Man kann es spielen, aber man muss wirklich eine gewisse Bereitschaft zum temporären Leiden mitbringen. Und vielleicht ist die Story nicht ganz so enttäuschend, wenn man Metroid bisher nicht kennt, weil man dann halt vollkommen neu reinkommt und gar keine Erwartungen letzten Endes enttäuscht werden können. Wenn sie irgendwann nochmal einen zweiten Teil machen sollten, dann hoffe ich, dass sie diese ganzen Designmacken abstellen und dass sie vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr den Erkundungsaspekt reinbringen, weil das war in den bisherigen Metroid-Teilen immer sozusagen das Herzstück, dass man ganz viel erkunden musste und dass es auch total viel Spaß gemacht hat, und das ist in Metroid Other M auch so ein bisschen weggefallen. Also wenn ihnen das gelingen sollte, dann könnte ihnen dann ein richtig gutes Spiel gelingen. Und das hier war jetzt ein netter Versuch, der spielbar ist und der auch durchaus Spaß macht, aber über den man sich auch mindestens genauso oft tierisch aufregt. Und eine Sache muss ich gerade noch sagen, ja.
Es ist okay, wir reden erst seit 20 Minuten über Nintendo.
Samus tritt in diesem Spiel gegen einen Gegner an, gegen den sie in der gesamten Metroid Prime Chronologie schon x-mal angetreten ist und ihm jedes Mal so richtig den Hintern versohlt hat. Und in Metroid Other M tritt sie gegen diesen Gegner an und hat so eine Angst vor dem, dass kurzzeitig auf dem Bildschirm Samus als kleines Mädchen eingeblendet wird, wie sie da steht und fast weinen muss. Was hat sich Team Ninja bitte dabei gedacht?
Vielleicht erfahren wir es im zweiten Teil. Ein schönes Schlusswort zu Nintendo Metroid Other M.
Wenn dieser Podcast online ist, dann wird auch der Test online sein und dann könnt ihr
dann wird schon der zweite abziehen. Teil angekündigt worden sein.
Alex zweifelt gerade an seinen Schneidefähigkeiten.
Ja, ich weiß, woher es kommt.
Kommen wir also jetzt zu einem aktuelleren Thema oder einem aktuelleren Spiel, also so aktuell, dass es noch gar nicht erschienen ist, und zwar Shogun 2 aus der Total War Serie. Es ist eine Neuauflage des altehrwürdigen Shogun 1 und das hat sich für uns in London der Alex angeschaut. Und wie findest du es denn?
Also was ich bislang gesehen habe, war ganz interessant. Ich muss dazu sagen, man hat in London, haben sie nur die neue Kampagnenkarte gezeigt. Also vom eigentlichen Spiel, von den Echtzeitschlachten haben sie nichts gezeigt. Da gab es nur diesen Trailer zu sehen, der auch schon veröffentlicht wurde. Und der Fokus in London lag halt darauf, dass quasi die neue Kampagnenkarte vorgestellt wurde und ein paar neue Features in Sachen Diplomatie. Also Shogun 2 soll in Anlehnung an das erste Shogun programmiert werden. Es ist so eine Hommage, und man gesagt hat, Shogun 1 war ein ganz tolles Spiel, aber vor 10 Jahren hatten wir noch nicht die technischen Möglichkeiten und die gleiche Engine, die Total War halt heute benutzt, und deshalb wollten sie halt eine Neuauflage machen. Ja, das Setting Japan ab dem Jahr 1545, und Ziel ist es halt, Shogun, also General zu werden und die Gunst des Kaisers zu bekommen und langfristig auch die komplette Insel zu besetzen. Weiß nicht, ist jemand von euch vertraut mit Total War?
Ich bin einigermaßen vertraut, auch wenn ich dann irgendwann ausgestiegen bin, weil es mich ein bisschen genervt hat, dass jedes Mal, wenn man eine Nation besiegt hat, gleich die nächste wieder angekommen ist und einen Krieg erklärt hat. Und dann bin ich irgendwann zu Europa Universalis 3 gewechselt. Was mit wird, und zwar, es spielt jetzt nur anscheinend in Japan.
Ja.
Sie spielen ja die Total War Spiele auf einer sehr, sehr großen Karte mit ziemlich vielen Provinzen. Wie ist es da gelöst? Sind dann einfach die einzelnen Provinzen kleinteiliger?
Ja, also die Karte selber ist riesengroß und wenn mich nicht alles täuscht, sind es 65 einzelne Provinzen. Ich habe das erste Shogun nicht gespielt, deshalb fehlt mir jetzt der Vergleich, ob die Karten oder die Provinzen vergrößert haben. Es wird 10 Clans geben und ja, langfristig ist halt das Ziel, die anderen Clans zu unterdrücken, auszulöschen, wie auch immer, und dann der allmächtige Herrscher von Japan zu werden. Sie haben selber zu den zu diesen ganzen diplomatischen Verstrickungen haben sie selber sich nur so bruchstückhaft geäußert. Also es ist halt auch immer so die Frage, wie man sowas in einem Ein-Stunden-Termin unterbringen kann. Weil die können einem viel erzählen, von wegen, wir haben die Diplomatie verbessert und dann nach 20 Stunden Spielen stellt sich raus, es funktioniert trotzdem nicht. Es gibt aber so ein paar neue Features. Und zwar kann man jetzt zum Beispiel, um einen Vertrag mit einem Verbündeten zu bekräftigen, kann man seine eigenen Kinder verheiraten. Also das kennt man ja auch aus Europa, dass kriegerische oder dass rivalisierende Länder quasi ihre Kinder untereinander verheiratet haben, damit man so ein bisschen so ein Druckmittel untereinander hat. Das wird es da auch geben in Shogun 2. Und zusätzlich kann man auch seine eigenen Kinder in die Geiselhaft von anderen Herrschern geben, was wohl damals in Japan ein gängiges Mittel war, dass man gesagt hat, okay, ich gebe dir meinen Sohn in deine Obhut und wenn ich mich einmal an unseren Vertrag breche, dann hast du das Recht, meinen Sohn zu töten. Und das haben sie halt vorgestellt. Ist halt jetzt die Frage, wie sieht das nachher im fertigen Spiel aus? Ob da die künstliche Intelligenz so klug und clever ist, nicht das Leben der eigenen Kinder aufs Spiel zu setzen, um dann vielleicht wegen einer total unnützen Provinz einen Krieg vom Zaun zu brechen. Es sah auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Klar, Japan, Kirschblütenbäume und schöne Landschaften. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und was ich auch noch ganz interessant fand, war ein Feature, dass man untreue Generäle, die man hat, zum Selbstmord auffordern kann. Quasi als Zeichen der Loyalität sollen diese Generäle dann sich umbringen. Und wenn sie es denn machen, dann steigert das eigene Ansehen und die anderen Generäle sind wieder voll auf Linie gebracht worden. Wenn der General sich weigert und weiterlebt, wird er zum Ronin und das eigene Ansehen leidet darunter.
Das hört sich alles sehr interessant an, hört sich aber auch so an, als ob das wieder ein typisches Shogun bzw. Total War wird, nämlich eins dieser Spiele, wo ich mir denke, das musst du unbedingt mal ausprobieren und dann verzweifle ich irgendwann an der Komplexität und
sie wollen es, also ja, das haben sie angesprochen, sie wollen es simpler halten. Zum einen wird halt diese Landkarte, wird halt, am Anfang ist sie nur in 2D, also du hast eine ganz normale Draufsicht auf einer zweidimensionalen gezeichneten Landkarte. Und erst wenn du die Provinzen selber betrittst und eroberst, kriegst du diese typische 3D-Ansicht der letzten Total War-Spiele. Da ist es am Anfang nicht ganz so schwer, schlimm, dass man da sofort die Übersicht verliert, weil überall in den Bergen sich irgendwelche Einheiten bewegt. Das kriegt man gar nicht mit. Das soll halt vor allen Dingen am Anfang den Einstieg erleichtern. Und die Einheitenzahl wurde reduziert. Also es gibt jetzt insgesamt ungefähr nur noch 30 Landeinheiten. Und das soll auch so ein bisschen die Übersicht erleichtern, dass man halt nicht in jeder Stadt 20 verschiedene Einheitentypen bauen muss und dann je nachdem, wenn man eine bestimmte Anzahl von Provinzen hat, dann kommt halt das, was Philipp meinte, dass man irgendwie gar keinen Überblick mehr hat, wo baue ich eigentlich noch was oder wo müsste ich nochmal dringend was bauen. Genauso, dass man jetzt auch einfach so forschen und bauen kann, ohne dass man erst Schulen und Universitäten errichten muss. Also da haben sie schon ein bisschen Vereinfachung vorgenommen, die den Einstieg auch für Taktik-Amateure wie mich leichter machen.
Ich glaube aber, dass das bei mir generell so eine Sache ist. Also Taktik finde ich immer wahnsinnig, wahnsinnig ansprechend und ich möchte das immer total gern machen und stelle mir immer vor, wie toll das dann wird. Und wenn ich dann dran sitze, merke ich einfach, ich habe irgendwie nicht das Durchhaltevermögen dafür. Aber vielleicht gelingt es Shogun 2 ja tatsächlich mal.
Das geht mir genauso. Also ich bin auch kein großer Taktikspieler. Die Art und Weise, wie ich Total War spiele, ist wie StarCraft. Ich baue Einheiten bis zum Gehtnichtmehr und überrenne meinen Gegner. Ob ich dabei taktisch besonders klug vorgehe, ist mir egal. Solange ich genug Einheiten habe, um ihn zu überrennen und ich gewinne, sei es drum. Also ich bin auch wahrscheinlich, also ich bin nicht der geborene Stratege. Das überlasse ich Leuten wie Jörg Langer oder Mick Schnelle, um da wirklich die Feinheiten in diesem System zu erkennen. Ich finde halt das Setting ziemlich interessant. Ich fand die letzten Total War Spiele mit Empire und Napoleon hat mich nicht so angesprochen. Also was mich an Total War halt generell reizt, ist diese Massenschlachten. Und da habe ich es gerne, wenn da irgendwie mit Schwertern und Stöcken aufeinander rumgeprügelt wird, im besten Braveheart-Stil. Und dementsprechend fand ich Medieval und Rom einfach klasse. Mal gucken, wie es bei Shogun wird. Also ich bin auf jeden Fall gespannt.
Das hört sich ein bisschen so an, als würden die Elemente, die es eben taktisch anspruchsvoll machen, eben die Verwaltung der einzelnen Provinzen und so weiter, als würde das simplifiziert werden. Und für mich persönlich ist es zum Beispiel ein definitiver Anreiz, diese Serie zu spielen. Einfach, dass man gewissermaßen mit 1-2 Provinzen anfängt, oder auch mit ein paar mehr, was soll's, und sich danach langsam hocharbeitet, indem man gewinnt, obwohl man unterlegen ist, etc. Und wenn das wird, dann finde ich mich nicht.
Also an diesem Prinzip selber haben sie ja nichts großartig geändert. Sie haben halt nur die Anzahl der Einheiten reduziert. Und ich meine, sie haben ja auch neue Sachen dazugebracht. Es gibt jetzt zum Beispiel für jede Charakterklasse gibt es einen Skilltree. Also man kann seine Ninjas, Geishas, Mönche und was auch immer man da rumlaufen hat auf der Karte, kann man Talentpunkte verteilen, so ähnlich wie bei StarCraft. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass auch geübte Total War-Spieler durchaus noch Anreize da finden werden. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel eine Stunde gesehen und eine Stunde mit den Entwicklern gesprochen. Das ist für so ein umfangreiches Spiel ist es halt immer schwer, da Rückschlüsse zu machen oder zu ziehen, wie das Spiel dann im finalen Zustand dann wirklich sein wird.
Ja, ist schon klar.
Aber Shogun 2 war auch nicht das einzige Spiel, was in London gezeigt wurde von Sega. Es gab auch noch Yakuza 4, falls das jemandem was sagt. Ein PS3-exklusives Spiel, was man vielleicht noch am ehesten als eine Mischung aus Shenmue und GTA bezeichnen kann. In Japan der absolute Bestseller und in Europa geht so in die Kategorie unter ferner Liefen. Ist halt das typische Yakuza-Setting. Man läuft da mit vier japanischen Charakteren und prügelt sich mit Gangs und abseits dieser Kämpfe hat man dann wieder hunderte von Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen. Ja? Ob man jetzt Karaoke-Bars besucht, ein Waisenhaus leitet oder mit irgendwelchen Hostessen in den Swimmingpool geht. Unglaublich viele Möglichkeiten. Hat das mal jemand gespielt von euch, Yakuza?
Ich hab's noch nie gespielt, aber ich habe Interesse dran. Nur bisher leider nie die große Zeit gefunden dazu.
Also mich hat's immer mal gereizt, aber auf der anderen Seite hat man auch immer so viele Sachen gehört, die einen abgeschreckt haben. Allein schon, dass man in Yakuza 3 diesen Kämpfer hat und dann hat man eine Aufgabe, wo man ein Waisenhaus leitet und dann nach verlorenen Kindern laufen im Garten sucht. Es ist halt typisch japanisch, wohl.
Ja, auch harte Männer haben ein Herz. Ist halt einfach so.
Und es gab noch zu sehen, um mein Lieblingsthema Bewegungssteuerung nochmal ins Spiel zu bringen. Es wurden zwei Sachen gezeigt, und zwar einmal Sonic Freerider, Fun Racer für Microsoft Kinect und Virtua Tennis 4 wurde gezeigt in 3D für PlayStation Move. Und der Unterschied zwischen den beiden Systemen hätte nicht deutlicher sein können. Während man bei Virtua Tennis wirklich komplette Kontrolle darüber hatte, wo man den Ball hinschlägt und auch wie feste man ihn hinschlägt, also nicht so wie noch bei Wii Sports, wo man einfach nur mit dem Handgelenk wählen musste, da bei Kinect Sonic Freeriders, nee, also es hat nicht funktioniert. Ich habe da reihenweise mir Redakteure angeguckt, die versucht haben, da in die Kurven zu gehen bei diesem Skateboard-Spiel und fast umgekippt sind und da irgendwelche Verrenkungen gemacht haben und es war einfach zu ungenau. Die Bewegungen wurden nicht registriert und also ich setze das mal auf meine Liste von Kinect-Titeln, von denen ich bislang ziemlich enttäuscht bin.
Ja, das war ja aber auch auf der E3 schon so, dass das
bei auf der Gamescom Kinect-Titeln.
Ja, das natürlich, auf der deutschen E3, wollte ich ja sagen. Da war das ja auch schon, dass bei vielen der Kinect-Titel das irgendwie überhaupt nicht so richtig hinhauen wollte. Und also der einzige Titel, bei dem ich mir bei Kinect momentan wirklich denke, das könnte was sein, ist auch gleichzeitig der albernste und der, bei dem ich definitiv die schlechteste Figur machen werde.
Dance Central.
Dance Central,
ja. Das ist, aber das ist durch die Bank weg, den durch. Man hört nur Positives von diesem Spiel. Und ja, also wenn Microsoft klug ist, hauen die Kinect im Bundle mit Dance Central raus.
Ja, aber also bei Kinect ist es einfach so, dass das wird wieder dermaßen im Mainstream beworben werden. Also das wird auch in Amerika wieder bei Oprah Winfrey und wie nicht das ganze Frühstücksfernsehen heißt und was weiß ich nicht alles, wird das wieder rauf und runter gespielt. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass da auch echt wieder viele Leute zuschlagen, die einfach der Gaming-Szene gar nicht so folgen und gar nicht genau wissen, was ist denn nur eigentlich Move und was ist da nur eigentlich der Unterschied. Also ich glaube schon, die haben da nochmal einen Vorteil, weil es halt schon nochmal was ganz Neues ist.
So ganz neu ist es nicht. Ich glaube, auf den ersten Blick werden viele Leute, die Casual-Gamer, werden denken, das ist einfach nur ein teures PlayStation Eye. Ach. Wie hießen denn die Spiele für die PlayStation 2? So Window Washer und so. iToy. Ja.
iToy, ja.
Vom Schwierigkeitsgrad und Anspruch der Spiele her ist es identisch, nur dass die Hardware viel fortgeschrittener ist, aber ich sehe es halt einfach noch nicht.
Bernd, wie siehst du denn das?
Ich denk mal, naja, gut, ich sehe das natürlich mehr aus der langjährigen Spielererfahrungsseite und ich bin bei der Wii mal neugierigerweise auf diese ganze Geschichte eingestiegen und ich habe jetzt nicht so wahnsinnig den Bedarf für eine bessere Wii, sei sie jetzt mit oder ohne Controller. Ich find's von der Technik her interessant. Schwierig. Ich weiß nicht, ob die ganzen Casual Wii-User jetzt sich eine Xbox oder eine PlayStation plus das jeweilige Add-on dazu kaufen werden, weil es einfach doch eine ganze Stange Geld ist auch. Und so die Core-Gamer, um mal den bösen Begriff zu bringen, ja, da wird sich zeigen müssen, was an Spielen kommt.
Und da kommt auf Seiten von Microsoft noch bislang gar nichts. Dance Central ist so noch mit das Hardcore-mäßigste Spiel, um es jetzt mal blöde zu formulieren, und dieses komische Bewegungsvideo von diesem Star Wars-Spiel auf der E3. Und ansonsten ist es Sport und anspruchslose Casual-Kost.
Wir werden sehen.
Ja. Aber wir wollen uns jetzt nicht allzu sehr auf dieses Thema Bewegungssteuerung vertiefen, weil ich glaube, da werden wir in den nächsten Monaten noch genug drüber zu reden haben.
Wobei Bewegungssteuerung auch für das Spiel, über das wir noch sprechen wollen, eigentlich ein ganz schönes Wort wäre.
Ja, welches könnte das denn sein?
Es ist natürlich Assassin's Creed 2, denn da bewegt man sich ja auch sehr viel. Und das spielt ja gerade Bernd, ist einer der höchst bewertenden. Ihr wisst schon, was ich sagen will, auf Gamers Global. Und ja, Bernd, wie findest du's?
Ja, auch wenn mich wieder alle schlagen werden, ich kann's nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Ich habe den ersten Teil nie gespielt, einfach weil sich das damals, ja, keine Ahnung, habe ich einfach verpasst. Und der zweite soll ja so viel besser sein und ich denke mir dann, Gott sei Dank habe ich den ersten nicht gespielt. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof, um mit der Steuerung klarzukommen. Ich finde die stellenweise extrem hakelig. Also ich spiele es auf der PlayStation 3. Die Story kommt jetzt so langsam in Fahrt. Vielleicht bin ich auch schon weit. Ich weiß es ja nicht. Ich bin jetzt in Venedig. Ich habe so das Gefühl, ich bin irgendwie mittendrin. Keine Ahnung, ob da jemand was zu sagen kann, will. Nicht spoilern, bitte.
Solange du noch nicht in Berlin warst, ist es okay. Nein, was ist denn dein größter Kritikpunkt? Die Steuerung oder einfach, dass du bei Assassin's Creed 2, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt, aber ich erinnere mich, dass der Anfang, glaube ich, wenn man da den Vorgänger nicht gespielt hat, ist man bei Assassin's Creed 2, stand man wahrscheinlich erstmal wie der Ochs vom Berg und hat sich gedacht, was geht denn jetzt hier eigentlich ab?
Naja gut, auch wenn man jetzt Assassin's Creed 1 nicht gespielt hat, ich weiß ja trotz allem vom Lesen her ungefähr, was da so Sache ist. Klar, der Anfang an sich war irgendwie strange, so ein bisschen an Matrix erinnert, ja, ich werde hier jetzt irgendwo rausgeholt, warum eigentlich, wer ist diese Frau, warum soll ich der hinterherrennen, ja gut, die Spielmechanik schreibt es mir vor, mache ich das eben mal, aber das stimmt schon, das könnte sein, dass da der erste Teil bestimmt geholfen hätte.
Also ich habe vor einiger Zeit beschlossen, den ersten Teil endlich mal durchzuspielen, weil der seit Ewigkeiten auf meiner Festplatte dahin siechte. Und ich habe das dann auch tatsächlich gemacht und der erste Teil ist ja zum Ende hin wirklich nur noch repetitiv ohne Ende. Du machst ständig dasselbe und dann musst du nochmal nach Akkon zurück und da noch einen Typen um die Ecke bringen. Und dann musst du nochmal nach Jerusalem und da ist auch noch ein Typ, der auf dich wartet. Und dann gehst du wieder zurück zu deiner Basis und da gibt's wieder ein langes Gespräch und du steigst wieder einen Assassinenrang auf und so weiter und so fort, aber du machst immer dasselbe. Und dann kam auch wieder mein Fluch zum Tragen, dass ich nämlich leider in einem Spiel, in dem ich entscheiden kann, ob ich jetzt noch ganz viele Sachen mache und damit Nebenaufgaben erledige oder ob ich einfach ganz strikt der Hauptstory folge, dass ich mich immer dafür entscheide, dass ich alles machen muss, weil ich einfach so ein Kompletionist bin. Und dann habe ich echt in Assassin's Creed ständig dieselben Aufgaben erledigt und irgendwelche Leute verhört und mich auf Parkbänke gesetzt und Leuten gelauscht und Taschendiebstahl. Und das war nur noch langweilig. Und es gab vielleicht einen coolen Moment dann gen Ende noch, als ich auf die größte Kathedrale steigen konnte. Und da habe ich mir echt nochmal so gedacht, boah, das ist einfach, das ist das Coole an Assassin's Creed. Dieses Klettern und dann in wahnsinnig hohen Positionen sitzen und über die Stadt gucken. Und ich habe direkt, nachdem ich Assassin's Creed dann beendet habe, übrigens ein völlig verrücktes Ende, Assassin's Creed 2 gestartet und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und also ich spiele das jetzt mit absoluter Begeisterung. Und so, also so einen krassen Qualitätsunterschied zwischen zwei Spielen habe ich das letzte Mal zwischen Uncharted und Uncharted 2 erlebt auf der PlayStation 3. Also man merkt wirklich, dass da wahnsinnig viel getan wurde. Und ich komme auch mit der Steuerung gut klar. Also ich spiele es auf PC.
Ja, also mit der Steuerung hatte ich auch nie so Probleme. Da hatte ich aber auch schon beim ersten Teil nicht so die Probleme. Es ist vor allen Dingen das Kampfsystem, fand ich stellenweise gewöhnungsbedürftig, aber wenn man irgendwann mal den Dreh raus hatte, ginge es. Und ja, ich fand's auch, war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Teil 1 war einfach nur stinklangweilig, eine super Technik und war auch alles, die Idee fand ich super, aber wie schon gesagt, es gab nur 5 verschiedene Aufgaben, die man in jeder Stadt machen musste für jede Mission. War einfach nur unglaublich langweilig und Teil 2 war einfach ein großartiges Spiel.
Man könnte jetzt natürlich die Theorie aufstellen, wenn man Teil 1 gespielt hat, findet man Teil 2 total wahnsinnig gut oder mit dem zweiten einsteigt. Das ist so ein bisschen wie Vista und Windows 7. Echt? Nee, ja, keine Ahnung.
Also stimmt, das ist aber eine gute Überlegung eigentlich so, dass ob die Euphorie und Begeisterung von Assassin's Creed 2, ob die wirklich nur daher beruft, dass man Teil 1 so scheiß fand.
Das ist wirklich, naja, so weit würde ich nicht gehen. Ich fand den ersten Teil nur sehr enttäuschend. Also ich habe es ja trotzdem durchgespielt, wenn ich es richtig misst.
Ja, ich habe ihn auch durchgespielt, aber nur weil ich die Erfolge haben wollte und weil ich wissen wollte, wie der Kram ausgeht. Ja, ich habe mich gequält.
Also bevor mich alle steinigen, ich finde Assassin's Creed 2 definitiv ist ein gutes Spiel. Aber wie gesagt, so dieser Überhammer ist es jetzt für mich persönlich nicht wirklich.
Also ich finde einfach, man kann so viel machen. Es gibt so viele Sachen zu tun, auch neben der Hauptstory. Also ich bin da gerade völlig wahnsinnig dabei, diese ganzen Glyphen zu suchen, mit denen man dann irgendwann die Wahrheit freischalten kann. Und all diese kleinen Sachen nebenher. Ja, also es wird einfach nicht langweilig. Und das kann durchaus sein, dass einem Assassin's Creed 2 noch besser gefällt, wenn man den Vorgänger kennt. Aber, ja, weiß nicht. Hoffe, dass bei dir vielleicht der Funke auch noch ein bisschen mehr überspringt.
Hast du denn,
wenn du jetzt noch ein bisschen länger spielst.
Hast du denn jetzt Interesse an Assassin's Creed Brotherhood, nachdem du von Teil 2 nicht allzu begeistert warst?
Ich glaube, da ist es noch zu früh. Also ich werde Teil 2 jetzt erstmal beenden und dann mal sehen, ob ich danach den Eindruck habe, ja, ich will da noch mehr davon oder erstmal nicht. Also im Moment bin ich ja gut noch mit dem zweiten Teil beschäftigt.
Ja, Bernd, und wenn du Assassin's Creed 2 dann durch hast, dann kommt auch der Duke raus, aber darüber reden wir gleich erst, denn ich erfahre gerade aus Honolulu, dass da die Sonne aufgeht und Kevin jetzt leider sich verabschieden muss. Kevin, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.
Ciao. Viel Spaß. Gut. Ciao.
Tschüss. Ciao. Tschö. Ja, der Duke.
Ich kann bei dem Thema nicht ernst bleiben, es tut mir leid.
Man will das, also ich habe vor kurzem mir gedacht, ja, also wie cool wäre es denn? Wie cool wäre es denn, wenn Duke Nukem Forever jetzt nächstes Jahr rauskommt? Und es ist das absolute Hammerspiel. Nicht aus Nostalgie-Bonus oder so, sondern es ist einfach wirklich das absolute Überspiel des gesamten Jahres. Also ich glaube echt, unsere Realität würde...
Ich glaube, das wäre das Ende des Internets. Ja. Irgendwas wäre dann im Raum-Zeit-Kontinuum und schwarzes Loch würde entstehen und das Internet wäre tot. Wenn wirklich Duke Nukem Forever das beste Spiel aller Zeiten wird.
Das kann nicht gehen.
Nachdem man jetzt 14 Jahre lang jeden Tag 100 Running Gags über dieses Spiel gelesen hat.
Ich glaube, EA und Activision würden jeweils ein Entwicklerteam 12 Jahre einsperren und ja, gleich mal das Spiel ankündigen dazu.
Also ich glaube ja, das Spiel wird jetzt einfach selbst zum Running Gag. Ich glaube, das wird sich jetzt einfach ständig zitieren und ständig diese lange Entwicklungszeit.
Da bin ich anderer Meinung. Also ich glaube, Gearbox, das sind ja die Leute, die es jetzt übernommen haben, die haben das einzige Richtige gemacht. Die haben endlich mal, nach 13 Jahren, haben die es fertig gebracht und haben auf der Penny Arcade Expo in Seattle Spielszenen gezeigt und man konnte sogar anspielen. Ich glaube, 2 Level.
Ja.
Das war ja etwas, was der vorherige Entwickler in 13 Jahren nicht fertig gekriegt hat. Warum ja auch, woher ja auch viel von diesem Mythos, von diesem nie zu Ende stellenden Spiel herkommt, dass man wirklich in 13 Jahren eigentlich nur mal so einen 20-Sekunden-Trailer gesehen hat und ansonsten immer nur Hörensagen und Versicherungen vom Entwickler, ja, wir arbeiten dran und da passiert schon was. Und dann kommt Gearbox daher, kein Mensch rechnet noch mit diesem Spiel und auf einmal zeigen die dir irgendwas und du kannst 20 Minuten anspielen. Und es ist sogar gut. Und ja, ich glaube, ab diesem Zeitpunkt waren sämtliche Leute, die vorher gesagt haben, naja, Duke Nukem 3 Forever, das ist einfach, jo, habe ich jetzt lang genug drüber gelacht, lasst mich damit in Ruhe. Die waren ab diesem Zeitpunkt still und haben gesagt, oh, da kommt ja tatsächlich was. Ich glaube, was anderes wäre es gewesen, wenn einfach nur die Ankündigung gekommen wäre, Gearbox oder wer auch immer, setzt das Spiel fort und die hätten nichts gezeigt. Weil dann wäre nämlich genau wieder diese ewige Diskussion, naja, ich glaube nicht dran, erst wenn ich es in Händen halte oder lass das Spiel auch besser ruhen und was auch immer. Die haben das einzige Richtige gemacht, also ich persönlich freue mich wieder drauf. Nachdem ich wirklich ein Jahr lang jede News über Duke Nukem, da habe ich die Headline gelesen und gedacht, okay, da versucht einfach nur jeder auf Kosten eines totgerittenen Running Gags noch irgendwelche Klicks zu generieren und habe mir nie wieder eine News dazu durchgelesen.
Ehrlich gesagt bin ich noch in der, ich kann es noch nicht ganz glauben, Phase. Also, ich warte noch darauf, dass irgendjemand mit einem Schild wedelt, auf dem steht verarscht.
Eine teure Verarsche.
Ja, vielleicht ist das jetzt auch einfach zum Selbstschutz, dass ich jetzt einfach, bis das Spiel rauskommt, mir nicht zu viel erwarte und dann einfach gucke, wenn es da ist.
Es wird das beste Spiel aller Zeiten.
Ja.
Hinter Bioshock Infinite. Aber obwohl Duke hat die Biertaste.
Und du kannst mit dem Duke pinkeln. Ja. Also damit beginnt die Demo auf der PAX.
Ja gut,
du
damit
pinkelst das, mit dem Duke.
Das kann man auch in Postal 3, aber ich halte das nicht für einen Anwärter auf das Spiel des Jahrzehnts. Ja, der Duke kommt. Ich wer hat damit noch gerechnet? Mal Hand auf Herz von euch.
Also nach der Geschichte letztes Jahr habe ich wirklich nicht mehr damit gerechnet.
Ich auch nicht.
Fabian? Und ich, also mit Forever vielleicht nicht, aber ich habe mir gedacht, die Rechte an der Marke sichert sich bestimmt irgendwer und bringt noch was raus. Dafür ist der einfach
dafür der ist Duke viel zu große Hype dahinter. Von Astra. Genau.
Das ist eine super Idee.
Ja.
Das müssen wir pitchen, das müssen wir verkaufen. Der Duke Nukem Simulator. 2011. Super.
Erscheint aber erst 2027. Aber
ja. Ja, ich weiß ehrlich gesagt, fällt uns noch irgendwas anderes zu Duke ein als ungläubiges Kichern?
Ich weiß es ehrlich gesagt. Also, mir fällt dazu nur ein, ich halte viel von Gearbox. Die haben die Brothers in Arms Sachen gemacht, die fand ich immer ziemlich gut. Und die haben auch Borderlands gemacht, fand ich auch nicht schlecht. Und ich finde es ideal. Die vorherigen Entwickler haben es nicht auf die Reihe bekommen und es kann nur besser werden. Ich bin da ziemlich optimistisch, dass da wirklich noch ein vernünftiges Spiel bei rumkommt.
Ich bin auch wieder gespannt, aber wie gesagt, noch ein bisschen in einem Paralleluniversum.
Und ich freue mich einfach drauf, dass ich endlich irgendwo 2011 tatsächlich jetzt mal ein fixes Datum habe, wo ich mich drauf vorbereiten kann, endlich wieder im Multiplayer-Modus Leute zu schrumpfen und draufzutreten. Sachen, die man mit dem Vorgänger schon vor 15 Jahren, ist es jetzt her, machen durfte.
So einer bist du also.
Ich habe den Vorgänger, ich weiß nicht wie oft, durchgespielt. Also ich bin ganz großer Fan damals gewesen und dementsprechend schwer fiel es mir dann auch zu akzeptieren, dass der Duke tot ist.
Ist er nicht. Es wird ihn für immer geben.
Ja, jetzt schon. Jetzt, wenn sie mal die Engine zusammengebastelt haben, kriegen wir jedes Jahr ein neues Duke-Spiel. Duke Nukem Hero. Warriors of Rock. Duke Activision Nukem. Kauft die Marke.
Duke Nukem Even More Forever.
Need for Duke Nukem Shift.
Duke Nukem Warfare. Ach, man kann so viele schöne Sachen damit machen. Nein, wir freuen uns alle und das wird, egal wie das Spiel wird, es wird einfach ein großer Spaß.
Ich glaube auch, also das ist auch so ein Spiel, ich kann mir nicht vorstellen, wenn dieses Ding tatsächlich mal irgendwie als Testmuster vorliegt, soll man da noch ernsthaft drangehen? Also du musst ja quasi jemanden finden, um das Ding objektiv zu bewerten, der die letzten 15 Jahre hinterm Mond gelebt hat. Wie willst du das machen?
Stimmt, der ist dann so jung, der darf gar nicht daran.
Es gibt noch ein weiteres Thema, das die Newswelt momentan beherrscht, und zwar Deus Ex und der auch nach langer Zeit herauskommende Nachfolger Deus Ex 3. Allerdings
müssen wir uns vorher von unserem User Bernd verabschieden. Der bastelt jetzt weiter an seiner Songwriter-Karriere. Oder was genau tust du jetzt, Bernd?
Ich bastel mich jetzt ins Bett, weil ja, je nachdem, wann der Podcast gehört wird, bei uns ist es jetzt gerade kurz vor 12:30 und irgendwann muss ich auch mal wieder arbeiten morgen.
Der Podcast erscheint so zwischen den Jahren. Also sag schon mal frohe Weihnachten und frohes Neues.
Alles klar. Welches? 2012?
Wenn der Duke rauskommt.
Okay. Ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und ja, ich hoffe, das kommt raus und wird zu einem dauerhaften Format auf Gamers Global.
Wir danken dir und vor allem dafür, dass du so kurzfristig und so spät am Abend noch die Zeit gefunden hast, dich mit uns hier in unser kleines Tonstudio zu setzen. Mit schlechten Soundeffekten und schwankender Mikrofonqualität. Vielen Dank.
Okay, dann hail to the band, baby. Ja, mach's gut.
Ciao.
Tschö.
Tschüss. Ja. Immer öfter gibt's ja in letzter Zeit in der Spielewelt die Befürchtung, dass Spiele, die als Multiplattform-Titel rauskommen, konsolifiziert werden. Dass sie also für die Konsole viel leichter gemacht werden, viel weniger komplex, sozusagen beschnitten. Und dass das dann einfach nicht mehr dasselbe Erlebnis ist wie damals, zu Zeiten, als es noch nur für den PC erschien. Und jetzt gibt es dieses Problem wieder, und zwar, da demnächst ja mal Deus Ex 3 erscheinen wird, ein Nachfolger der... ja, eine schwere Last zu tragen hat, denn das Original Deus Ex ist einer der absoluten PC-Kultklassiker schlechthin. Was sagen wir dazu? Teilen wir diese Angst, dass, wenn ein Titel auf mehreren Plattformen erscheint, er automatisch simpler und schlechter ist?
Konsolifiziert ist für mich schon jetzt das Spieleunwort des Jahres. Man kann es nämlich auch übersetzen, die Angst davor, dass ein Spiel konsolifiziert ist, könnte man auch anders beschreiben und sagen, man hat Angst davor, dass sich ein Spiel millionenfach verkaufen könnte.
Ja gut, das könnte man so sagen, aber gerade bei Deus Ex 3 ist die Befürchtung nicht ganz von ungefähr, denn schon Deus Ex 2 erschien damals nicht mehr nur für PC, sondern auch für Xbox. Und da hat man schon an einigen Stellen stark die Befürchtung gehabt, dass es zugunsten der Konsole simpler gemacht wurde und ganz genau deswegen hat es sehr vielen Leuten nicht mehr gefallen, weswegen jetzt Deus Ex 3 nochmal eine größere Last zu tragen hat, da es erstmal wieder beweisen muss, dass es was kann. Also ich kann die Befürchtung teilweise schon so ein bisschen verstehen. Allerdings Leute, die dann automatisch aufschreien und sagen, das kommt ja auch auf Konsole, dann will ich das nicht. Das finde ich auch wieder albern. Fabian, was meinst du denn dazu?
Konsolifizierung ist, ja, der Begriff ist irgendwie schon negativ geprägt, aber also ich finde, man kann das Spiel auch für mehrere Plattformen entwickeln und es ist trotzdem gut. Nur weil es für die Konsole rauskommt, muss es nicht unbedingt deswegen schlechter werden.
Es ist halt kein reiner PC-Titel mehr und ich glaube, das ist so bei vielen Deus Ex-Spielern vielleicht aus der ersten Stunde noch so irgendwie so im Hintergrund so, oh, das war eigentlich mal so unser Baby, salopp gesagt, und jetzt kommt es halt auch für auf anderen Konsolen raus.
Ich meine, es gibt schon so gewisse Unterschiede, was halt auf einer Konsole nicht geht. Es sind halt Sachen, die fallen natürlich als Optionen weg, wenn das Spiel auch für die Konsolen entwickelt wird. Das ist ganz klar, aber deswegen muss ja das Spiel nicht unbedingt schlechter werden.
Also ich habe mir ja auf der Gamescom Deus Ex 3 anschauen dürfen und habe auch mit dem Producer David Anfossi gesprochen und kann von daher, glaube ich, diese Befürchtung für Deus Ex 3 schon mal so ein bisschen abtun.
Du hattest nicht den Eindruck, dass es konsolifiziert wirkte?
Nee, das nicht. Ich hatte schon den Eindruck, dass noch viel getan werden muss und sie sagen auch, sie sitzen gerade am Feinschliff, weil grafisch sah das noch nicht so wahnsinnig toll aus und es gab noch viele Platzhalter-Animationen und solcherlei Dinge. Aber uns wurde da ja eine Mission gezeigt, die man wirklich auf drei völlig verschiedene Arten durchspielen kann. Einmal, indem man einfach mit allen Knarren im Anschlag reinläuft und sich in ein Polizeirevier sozusagen reinballert, um da an einen Chip ranzukommen, den man braucht. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man einfach nur schleicht und durch Lüftungsschächte krabbelt und bewusstlos geschlagene Wachen dafür benutzt, durch Laserschranken zu kommen, die ansonsten irgendwie ausschlagen würden, da sie merken, dass da ein Eindringling ist. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man seine sozialen Fähigkeiten einsetzt, dass man also beispielsweise einen der Polizisten anspricht und dann stellt sich heraus, man kennt den von früher und dann gibt's ein ganz tragisches Gespräch, weil dieser Polizist hat vor 2 Jahren mal im Eifer des Gefechts einen Jungen erschossen und konnte sich das immer noch nicht so richtig verzeihen. Und wenn man dann richtig argumentiert, dann gelingt es diesem Polizisten das erste Mal, da wirklich drüber zu reden. Und danach ist er darüber so glücklich, dass er dich reinlässt. Und dann kannst du durch die Räume, durch die du dich normalerweise hättest schießen müssen, ganz normal durchgehen und darf natürlich kein großes Aufsehen erregen. Aber das waren drei völlig verschiedene Durchgänge durch ein und dasselbe Level, wo auch völlig verschiedene Fertigkeiten eingesetzt wurden. Und
hattest du denn davon irgendwann bei diesen drei verschiedenen Vorgehensweisen irgendwo die Befürchtung, oh, das geht nur auf dem PC?
Nee.
Oder, ist total beschnitten worden, damit es auch auf Konsolen läuft?
Hatte ich nicht, nein. Hatte ich wirklich nicht. Und das waren noch nicht mal alle Möglichkeiten. Also uns wird dann gesagt, übrigens, ihr hättet auch noch da hinten, wenn ihr diese Fertigkeit eingesetzt hättet, hättet ihr da über den Zaun kommen können. Und dann hättet ihr oben auf dem Dach auch noch wieder eine Möglichkeit entdecken können, um da reinzukommen. Und hier, da wäre auch noch ein Lüftungsschacht, aber den könnt ihr nur erreichen, wenn ihr diese Fertigkeit habt und so weiter und so fort. Also wirklich Handlungsfreiheit ohne Ende. Das war jetzt natürlich nur eine Mission und man kann jetzt noch nicht beurteilen, wie das im fertigen Spiel ist, ob das bei jeder Mission so sein wird. Aber das ist das, was sie versprechen. Und der Producer hat sich auch im Gespräch dann dazu geäußert, dass ihnen durchaus bekannt ist, dass Fans in Deus Ex 2 vieles zu bemängeln hatten und dass denen das auch irgendwie viel zu wenig komplex war. Und dass sie da halt wirklich jetzt nochmal ganz von vorne beginnen und versuchen, diese Fehler nicht wiederzumachen. Und
ich meine, man muss auch überlegen, der zweite Deus Ex kam 2003 raus oder 2004.
Ja, 2004 war es, glaube ich.
Und damals war auf der Xbox, natürlich, die war nicht so leistungsfähig wie heutzutage vielleicht eine Xbox 360 und eine PlayStation 3, aber ich meine, seit diesen letzten 7 Jahren haben sich auch die Konsolen weiterentwickelt und ich möchte halt gerne mal wissen, welche Features damit gemeint sein sollen, die für eine Konsole entschwächt werden müssen. Ich meine, klar, es gibt Dinge, die sind, die will ich gar nicht abstreiten, die sind auf Konsole nicht möglich. Dazu gehören zum Beispiel Server für Online-Spiele oder Mods für irgendwelche Rollenspiele, ja. Das ist halt auf Konsolen nicht möglich, das ist auch bedauerlich, aber ist halt leider so. Aber abgesehen davon finde ich, sind wir spielerisch auf dem gleichen Niveau.
Die Fans vom ersten Teil werden halt so ein paar Features denken, die ja im zweiten Teil, so man zumindest vermutet, dass sie wegen der Konsolenversion rausgeflogen sind, wie zum Beispiel das Inventar, was man halt mit der Maussteuerung die Gegenstände rumgeschoben hat oder die Hack-Interfaces und so weiter. Also ich denke mir, dass daher vielleicht ein bisschen was von dieser Angst der Simplifizierung herrührt.
Gut, aber ich finde, da ist es dann, wenn der Entwickler es nicht fertig bringt, das sowohl auf dem PC gut rüberzubringen und das dann auf Konsole anzupassen, dann ist es nicht die Schuld der Konsolen, sondern dann ist es einfach der Entwickler, der zu faul ist, da irgendwie ein passendes Interface für zwei verschiedene Systeme rauszusuchen oder zu entwickeln.
Ganz klar, das ist immer, der Entwickler ist im Prinzip immer schuld, wenn er es nicht schafft, das Spiel passend für die Plattform zu machen.
Da hat David Anfossi aber auch Entwarnung gegeben. Also er sagt, dass für den PC nochmal ein extra Team dran sitzt, um die Steuerung zu optimieren und um die Gegner-KI auch für den PC noch ein bisschen besser zu machen, weil das wohl etwas ist, was auf dem PC noch um einiges besser funktioniert oder wo man noch weit mehr Feinheiten entwickeln kann als auf der Konsole. Und auf dem PC soll es natürlich auch noch ein bisschen besser aussehen mit speziellen PC-Effekten, Physikeffekten und all solchen Dingen. Also das sind Versprechen, man weiß nicht, wie viel davon eingehalten wird, aber so eine Gamescom-Demo, die sagt einem ja schon so ein bisschen was aus. Und auch wenn das an einigen Stellen noch holprig aussah, also komplex ist es auf jeden Fall. Da habe ich keinen Zweifel mehr dran.
Ich denke, es hat auch jetzt inzwischen genug Beispiele gegeben von Spielen, die es erfolgreich geschafft haben, sowohl auf Konsole als auch auf PC, ja, das eben für die Plattformen entsprechend umzusetzen. Also jetzt nicht so die großen Sorgen.
Das denke ich auch. Von daher sollte man vielleicht einfach erstmal abwarten, Deus Ex 3 mal rauskommen lassen und wenn man dann merkt, Mist, Konsolifizierung ist doch eingetreten, dann kann man das ja gerne schreiben und sich darüber beschweren. Aber also ich habe es gesehen und ich habe diese Sorge bei Deus Ex 3 mal überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich freue mich da sehr drauf.
Ich lasse mich überraschen. Ich habe keinerlei Erwartungen an den Titel aber ich bin auch ein Konsolenkind. Vielleicht bin ich auch der falsche Ansprechpartner dafür.
Vielleicht magst du auch.
Vielleicht bin ich schon von Anfang an zu konsolifiziert.
Findest du denn, dass einige Titel zu sehr PC-fiziert werden?
Da der PC kaum noch die Hauptentwicklungsplattform für viele Spiele ist, Nein. Okay. Also es gibt aber durchaus Spiele, wo ich sage, da haben sie es auf Konsole auch ein bisschen übertrieben. Also mein Lieblingsbeispiel ist Civilization für Xbox 360. Wie heißt es? Civ Revolution?
Ja.
Also ich bin kein großer Civilization-Spieler. Ich habe so einen PC damals ein paar Mal angespielt. Aber das war selbst mir zu einfach. Das war einfach Civilization meets Farmville. War anspruchslos. Und da hat man schon gemerkt, okay, da haben sie so verdammt viele Absprüche gemacht, damit man das auch auf Konsole spielen kann. Aber... mein Gott, das war halt die Entscheidung von denen, das Spiel so anzulegen. Da kann die Konsole nichts für, ja.
Okay, Blitzumfrage, kurz vor Schluss dieses Podcasts. Agrarsimulator 2011 oder Landwirtschaftssimulator 2011?
Ohne eins davon je gespielt zu haben, Landwirtschaftssimulator. Es gibt da so eine goldene Regel, würde ich jetzt passenderweise sagen.
Die vierte
goldene Regel. Bei diesen Simulatoren gibt es zwei große Hersteller oder Publisher und einer davon bedient sich am Layout von erfolgreichen Simulatoren, kupfert die ziemlich gut ab und haut irgendwelche Schnellschüsse hinterher und versucht dann mit dem Namen abzuräumen. Ich sag jetzt nicht, welcher es ist, aber aktuelle News sollte man drauf kommen.
Fabian.
Also wenn schon irgendein Simulator, dann der Chirurgie-Simulator.
Ich bin eher so der Gärtner, also so der Gartensimulator. Der reizt mich schwer, ja.
Zen-Garten.
Ich finde aber auch den Tauchfahrt zur Titanic-Simulator. Hin und wieder brauche ich das. Einfach mal stundenlang durchs dunkelblaue Wasser und dann ein Stück Rost anzugucken. Hat was.
Und nicht vergessen... von uns demnächst in Entwicklung gegeben und gepitcht, der Duke Nukem Simulator. Und wir werden es Alex Hassel zu verdanken haben. Also einfach schon mal in Erinnerung behalten und schon mal im Geheimen vielleicht einen kleinen Schrein bauen oder so. Damit wären wir auch so langsam am Ende unseres Premieren-Podcasts angelangt. Aber
unseres Prototypen mit vielen, ja, vielen kleinen Baustellen.
Das gehört zu Beginn dazu. Es darf nicht gleich alles perfekt sein.
Es wäre auch langweilig, wenn wir schon am Anfang an einen perfekten Podcast hinlegen.
Um euch zum Ende hin nochmal völlig zu überfallen.
Moment. Nein, Moment. Ich wollte eigentlich gerne meinen Gedankengang ausformulieren.
Okay, dann mach.
Wir sind natürlich jederzeit dankbar über jederlei Feedback, egal ob bei uns im Forum oder in den News. Was ihr euch anders vorgestellt hättet oder was wir besser machen könnten, lasst es uns wissen. Und wenn ihr nett dabei seid, ist es ein Bonus, aber nicht unbedingt notwendig.
Das sowieso. Also bitte schüttet uns mit Feedback zu diesem Podcast zu, denn ansonsten können wir nicht wissen, wie ihr ihn findet und was ihr gerne noch als Rubrik hättet oder was ihr völlig daneben fandet jetzt an dieser Premierenfolge. Lasst es uns wissen und lasst uns auch wissen, was ihr von der abschließenden Kategorie haltet, mit der ich jetzt Alex und Fabian noch überfallen werde. Wir sind ja nicht nur Gamer, sondern interessieren uns auch für andere Dinge im Leben. Und von daher mal völlig abseits von Spielen, was fesselt euch gerade, was begeistert euch gerade? Sei es ein Buch, sei es eine Serie, ein Film, irgendeine Band, was auch immer. Wer möchte denn Anfang machen?
Mich begeistert gerade zum, glaube ich, vierten oder fünften Mal Sopranos. Also die Sopranos, die Fernsehserie, die vor etlichen Jahren mal im amerikanischen Pay-TV lief und dann dank einiger wahnsinnig intelligenter Entscheidungen von deutschen Programmmanagern nie in Deutschland ganz gesendet wurde. Und die gucke ich mir jetzt mittlerweile, glaube ich, zum fünften Mal an. Bin jetzt mit Staffel 2 fertig und ich kann es nur wirklich jedem empfehlen. Wer sich ein bisschen für Mafia und organisiertes Verbrechen interessiert und schon gedacht hat, nachdem er den Paten 2 gesehen hat, gedacht, oh fuck, der Film hat nur 3 Stunden gedauert, warum ist es jetzt schon vorbei? Guckt euch die Sopranos an. Und vielleicht am besten auch auf Englisch, weil die deutsche Synchronisation hat so ein bisschen den Halo-Effekt. Da geht viel von der Magie verloren.
Alex, ich würde ja so gern.
Mach es. Also mittlerweile gibt's auch ganz günstige Angebote. Ich kann mich heute noch in den Hintern beißen. Ich habe damals jede einzelne Staffel für umgerechnet 30 Euro gekauft. 2 Monate später gab's die komplette Box auf Amazon für 99 Euro. Aber wenn man mal die Chance hat, oder leih dir halt irgendwo die erste Staffel aus, es lohnt sich. Ganz groß,
Fabian.
Ganz großes Kino.
Ja, Stichwort TV-Serie und Verbrechen. Ich habe mir Smith reingezogen, eine TV-Serie von 2006, die leider nach 3 Folgen schon abgesetzt wurde.
Das hört sich nach einer super Serie an. Erzähl mehr.
Die haben typischerweise schon 7 Episoden gedreht gehabt. Nein, sie ist wirklich verdammt klasse und ich habe mich halt wie so oft gefragt, warum sowas eingestellt wurde, aber
Wurden denn die anderen vier Episoden noch veröffentlicht?
Ja, die wurden nachträglich von irgendeinem anderen Sender später mal so, ich glaube, als Online-Episoden konnte man sie anschauen.
Um was geht es in Smith?
Es geht um eine Gruppe von Gangstern, die auftragsmäßig zum Beispiel in der ersten Episode einen Museumsdiebstahl veranstalten. Und ja, jede Episode ist so entweder eine Durchführung oder die Vorbereitung eines Raubes mit nebenher sozusagen ihren privaten Leben, was sie zu bewältigen versuchen. Sehr gut gemacht und mit vielen guten Schauspielern. Ja,
aber leider nur 7 Folgen, ne?
Genau.
Das ist ja etwas, was mich total stört bei solchen Sendungen. Also es laufen so verdammt viele gute Fernsehsendungen und man kommt nicht hinterher, sie zu gucken. Und wenn ich dann eine Fernsehsendung angucke und ich weiß vorher schon, die wurde irgendwann abgesetzt und ich werde das Ende, was sich die Serienmacher gedacht haben, nie erfahren, da ist bei mir schon so ein Dämpfer, wo ich sage, das tue ich mir gar nicht erst an, weil nachher bin ich nämlich furchtbar enttäuscht. Also ich kenne das zum Beispiel nur von Terminator Sarah Connor Chronicles. Eine Sendung, die nicht unbedingt nur gutes Feedback bekommen hat, aber ich war total begeistert davon. Aber letzten Endes hat der Fernsehsender gesagt, wir wollen es nicht. Und die Sendung hörte dann irgendwann mittendrin auf. Und so Fans wie ich standen dann im Regen da und wurden dann mit einem Ende zurückgelassen, was ziemlich doof war.
Man kennt das auch von...
lieber, als dass die Serie dann so erfolgreich ist, dass sie einfach immer weiterläuft und einfach nur noch schlecht wird.
Ja, nein, also gut, das kommt drauf an, aber wenn dann so eine Sendung irgendwann in Staffel 9 ist, ja, und King of Queens mäßig, wo einfach immer nur das Gleiche ist, nur dass der Schauspieler immer dicker wird, dann ist auch irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, jetzt reicht's, ja, aber so eine Sendung, die, was weiß ich, eine oder zwei Staffeln geht, wo sich eine ziemlich große Fangemeinde sammelt, der kann man auch mal eine Chance geben, sich zu entwickeln. Ja, bei Firefly war es ja auch ganz extrem, da war ja...
Wollte ich gerade als Beispiel nennen.
Ja, erzähl.
Ja, also bei Firefly war es ja auch so, dass das eine grandiose Serie ist, die aber nach der ersten Staffel einfach abgesetzt wurde und dann kein Ende hatte. Und erfreulicherweise hat Joss Whedon, der Serienerfinder, sich dann gedacht, naja gut, dann drehe ich jetzt halt einfach einen Kinofilm und hat dann Serenity nachgeliefert, was ein ganz toller Film ist, über den ich überhaupt erst auf die Serie aufmerksam geworden bin. Aber wenn man so ohne ein vernünftiges Ende da stehen gelassen wird, dann denke ich mir auch, wofür hast du jetzt die ganze Zeit investiert?
Und bei Terminator kam dann so schon wie Terminator Salvation bei rum, wo ich heute noch denke, mein Gott, das war also, da hat man aber etliche Millionen Dollar in den Sand gesetzt. Da hätte man besser ausgeben können, da hätte man besser die Sendung noch 3 weitere Jahre von finanzieren können.
Ja. Nun gut, was mich gerade begeistert,
Philipp,
ist...
Ja, lange nicht mehr von dir gehört.
Mal. Wahnsinn. Ich habe auch noch was zu erzählen. Und zwar begeistert mich gerade die Meldung, dass Harald Schmidt wieder zu Sat.1 wechselt.
Harald Schmidt, ja.
Ja, ne? Ich hoffe jetzt einfach nur noch, dass er irgendwie wieder mit Manuel Andrack auf einen grünen Zweig kommt. Man hört da ja so Gerüchte, dass da irgendwas nicht mehr ganz so im grünen Bereich war. Aber wenn Harald Schmidt wieder zu Sat.1 kommt und meinetwegen auch nur zweimal in der Woche, wie jetzt angekündigt, und dann wieder Manuel Andrack da sitzt an seinem hölzernen Schreibtisch und...
Bist du jetzt Fan von Harald Schmidt oder Manuel Andrack? Das wird ganz...
Von beiden im Zusammenspiel.
Das ist einfach... Also ich lasse mich überraschen. Ich habe nach den letzten Jahren habe ich keine großen Erwartungen mehr, dass das noch was wird. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt schon sehe, dass es auf zweimal die Woche beschränkt ist. Das hat für mich schon wieder diesen Charakter. Ja, der Schmidt möchte einfach nur sein irgendwie bisschen die Freizeit verbringen und der kommt dann zweimal die Woche ins Studio und macht dann irgendeinen Blödsinn. Ich fand ihn damals unerreichbar, als er jeden Tag bei Sat.1 war. Auch wenn er da jeden Tag vielleicht 40 Minuten von der Sendung waren scheiße, aber die ersten 10 oder 15 Minuten waren großartig und es hat gereicht. Und
einfach mal auf einer Videoplattform eures Vertrauens, idealerweise ist es YouTube, eingeben Harald Schmidt Miles Davis und dann ist da eine Show online, wo er die gesamte Dauer der Sendung mit dem Rücken rückwärts zum Publikum moderiert hat und das muss man erstmal hinkriegen. Also
ja gut, der hat aber groß. Ich kann mich an eine Sendung erinnern, wo er die komplette Sendung auf Französisch moderiert hat und ich kann kein Französisch und ich habe nach 5 Minuten ausgeschaltet. Das war nicht so der. Er hat's auch stellenweise übertrieben, aber ich sag mal so, schlechter als bei der ARD kann's jetzt auch nicht mehr werden. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die großen Jahre von Harald Schmidt schon lange vorbei sind und mal gucken. Es ist schade, dass überhaupt in Deutschland nichts Vergleichbares nachgekommen ist. In Amerika hauen sie dich mit Talkshow-Hosts oder Late-Night-Moderatoren tot und hier in Deutschland gibt's einen und der entscheidet sich dann irgendwann mal, ich lasse mir den Bart wachsen und mach nur noch Scheiße. Es gibt keine Alternative.
Ja, ich bin in diesem Fall jetzt einfach nochmal Optimist und hoffe darauf, dass sich das dann in Zukunft wieder ein wenig zum Guten hin ändert. Ja, dann würde ich mal sagen, wie beendet man so einen Podcast?
Wurde doch mal Zeit.
Hell, it's about time.
When it's done.
Nein. Ja, also uns hat Spaß gemacht, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Durchaus.
Wie gesagt, wir entschuldigen uns für jegliche technische Unzulänglichkeiten und geloben Besserung, falls sich dieses Format auf Dauer durchsetzen sollte. Und danke fürs Zuhören und viel Spaß noch.
Ja, macht's gut und Hail to the King, baby. Tschüss.
Tschüss. Yeah!